Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser Ausblicksfolge auf das Jahr 2026, was uns ja in wenigen Tagen begegnen wird. Wir werden in dieser Folge 457 des Politik-Podcasts mal so ein bisschen schauen, was das nächste Jahr alles so mit sich bringt. Wir wollen ein bisschen vorbereiten auf die politische Ausgangslage und wir wollen damit natürlich der Hörerschaft ermöglichen, die Entwicklungen besser zu verstehen, die da kommen. Wir haben den Titel gewählt: Jetzt wird's ernst. Da ist dann auch noch ein Ausrufezeichen dahinter. Es soll um Dinge gehen wie die deutschen Sozialsysteme, die Rentenkommission, die Wahlen in verschiedenen Bundesländern, darunter auch ostdeutsche Bundesländer und die Midterms, die im November in den USA anstehen. Das ist eine Mammutaufgabe und ich bin froh, dass ich das nicht alleine bestreiten muss, sondern wir setzen unsere Runde fort mit dem Treffen von anderen deutschen Politik-Podcasts. Ich bin sehr froh, dass Tina Hildebrand bei uns ist vom Politikteil, dem Politik-Podcast der Zeit. Tina Hildebrand ist zudem seit 2022 Ressortleiterin Politik in der Zeit zusammen mit Heinrich Wefing. Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr.
Anne Will ist mit in der Runde, hat auch schon den Jahresrückblick 2025 mit uns bestritten. Sie ist deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin, war bei den Tagesthemen, dann in einem Talkformat am Sonntagabend und seit dem Frühjahr 2024 auch mit dem eigenen Podcast unterwegs, Politik mit Anne Will. Anne, schön, dass du bei uns bist.
Freue mich auch, hier zu sein. Danke.
Robin Alexander sitzt mir gegenüber, Journalist bei der Welt, seit 2019 stellvertretender Chefredakteur dort, Buchautor und Podcaster, bald noch mehr Podcaster, noch mehr Zeit für den Machtwechsel wird es geben, den er zusammen mit Dagmar Rosenfeld moderiert. Hallo Robin, schön, dass du da bist.
Hallo.
Und Ulf Burmeier ist da vom Podcast Lage der Nation. Ehemaliger Richter am Landgericht Berlin, deutscher Jurist und bis zum Frühjahr 2025 Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte, Lage der Nation. Da bist du einer der Co-Hosts. Schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und auf dem Platz des Deutschlandradio Hauptstadtstudio-Teams sitzt Stefan Detjen mit, ich glaube, schon gepackten Koffern. Schön, dass du noch hier bist.
Schön, Stefan, dass ich nochmal da sein darf.
Stefan Detjen, langjähriger Chef des Hauptstadtstudios und auch des Deutschlandradio-Studios in Brüssel, Chefkorrespondent und ab Januar neuer Korrespondent für das Deutschlandradio in Paris. Stefan, schön, dass du dabei bist.
Bonsoir.
Ja, es ist der zweite Teil einer Doppelfolge, Teil 1. Mit dem Rückblick auf das Jahr 2025 haben wir schon vor einer Woche ausgestrahlt. Heute also der Blick auf das, was da kommt. Kleiner Hinweis noch, wir zeichnen auf am 18. Dezember 2025 um kurz vor 8:30. Die Ausstrahlung wird dann erst nach Weihnachten sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer schon um einiges klüger sind, was sich in der Welt seitdem ereignet hat. Aber wir können auf diese wichtigen Ereignisse dann leider nicht mehr eingehen. Wir sind hier quasi in einer kleinen Zeitkapsel gefangen. Aber das macht nichts. Wir werden unser Bestes tun. Ich möchte diesen Jahresausblick beginnen mit einer These, mit einem Blick in die Glaskugel und mit dem Versuch, mal die Themen für das nächste Jahr dann auch abzuschreiten. Tina, du hast uns eine These mitgebracht, beziehungsweise eine Frage mitgebracht, die für dich das nächste Jahr 2026 prägen wird. Wo geht's da deiner Ansicht nach für dich hin?
Die Frage, die wir uns, glaube ich, alle stellen nach diesem Jahr 2025, ist im Grunde, was kommt nach der Pax Americana und werden wir das schon in diesem Jahr oder im kommenden Jahr 2026 erfahren? Also die Pax Americana als eine prägende Weltordnung mit einer Hegemonialmacht USA, die aus unserer Sicht in unserer Welt immer eine Schutzmacht war. Und diese Welt sortiert sich jetzt offensichtlich komplett neu. Und die Frage ist, wo landen wir da? Wo finden wir da unseren Platz? Und was ersetzt das? Das war ja eine so dominante Ordnung, dass es, glaube ich, noch schwerfällt, sich eine neue Ordnung vorzustellen. Da spielt sicher eine ganz große Rolle auch dabei, wie der Krieg, ob der Krieg in der Ukraine endet, wie er endet und wie sich das Verhältnis auch zwischen den USA und China und Europa und China weiterentwickelt? Das wäre eben genau die offene Frage. Welche Pax, also hoffentlich ist es eine Pax, die auch danach sich anschließt. Das ist ja im Moment diese bange Sorge, die wir alle so ein bisschen haben, dass das ganz schön gefährdet sein könnte. Aber welche Art von Ordnung, von Frieden, von System wird sich eigentlich etablieren?
Sehen wir da an Pax Trump am Ende, Robin?
Nee, gerade nicht. Ich meine, das ist ja das Faszinierende. Pax Americana ist ja ein intellektuelles Bild. Es gab mal eine Pax Romana, die Kaiser Augustus aufgebaut hat. Wir glauben sozusagen, wir haben darin Amerika wiedererkannt. Und wenn man in dem Bild bleibt, die römische Pax ist irgendwann zusammengebrochen, weil die Barbaren es eben überrannt haben. Jetzt haben aber die Barbaren nicht Amerika überrannt. Amerika hat ja alles mehr oder weniger gewonnen, sondern die Barbaren kommen von innen. Und das ist ja das Irre, dass da eine Weltordnung an sich selbst irre wird, dass die einfach das nicht mehr machen wollen, womit sie wahnsinnig erfolgreich waren. Das ist schon faszinierend, auch ohne historisches Beispiel eigentlich, ja?
Anne. Denke ich auch. Ich habe Geschichte studiert, da geht man ja um damit, dass Kulturen zusammenbrechen können. Aber man verordnet das in früher Vorzeit und denkt, das kommt eigentlich nicht so wieder. Da mittendrin zu stecken, dass wir merken, hier bricht eine Kultur, ein Wissen, eine Pax, eine Ordnung zusammen und wir wissen nicht, was stattdessen kommt. Und zwar wird sie zerstört von denjenigen, die tatsächlich eben für uns EuropäerInnen ein Schutzmachtversprechen abgegeben haben, auch einen Orientierungspunkt gegeben haben, die für die Verbreitung der liberalen Demokratie eingetreten sind weltweit. Die zerstören das jetzt, den Zusammenhang. Das ist echt schwer zu fassen, finde ich. Und schon mal gar nicht, glaube ich, richtig zu verstehen, wozu das gut sein soll und wo es hinführen wird.
Ja, ich glaube, das Interessante daran ist, dass das die derzeit herrschende politische Bewegung in den Vereinigten Staaten, die MAGA-Bewegung von Donald Trump, natürlich völlig anders rekonstruieren würde. Die würden sagen, wir sind jahrzehntelang abgezockt worden. Die ganze Welt hat sich quasi einen schlanken Fuß gemacht, gerade was die Verteidigung, oder jedenfalls die westliche Welt, hat sich einen schlanken Fuß gemacht, was die eigenen Verteidigungsfähigkeiten angeht. Und wir zahlen jetzt nicht mehr für deren Sicherheit. Ne? Also die sehen das, glaube ich, als großen emanzipatorischen Akt, jetzt tatsächlich den Blick wieder nach innen zu wenden und allenfalls noch die westliche Hemisphäre, wie sie das nennen, so zu ihrer Einflusssphäre zu machen, also mit anderen Worten den nordamerikanischen und den südamerikanischen Kontinent. Und das ist einfach eine völlige Verschiebung der Paradigmen in den Vereinigten Staaten. Es ist einfach eine völlige Veränderung, was ihnen wichtig ist. Sie wollen eben gerade diese Pax Americana, diese von den Vereinigten Staaten garantierte, leidlich friedliche Weltordnung nicht mehr sicherstellen, sondern sie wollen im Wesentlichen gute Deals. Es geht jetzt darum, womit können sie Geld verdienen und sie wollen einfach nicht mehr investieren in diese globale Sicherheitsordnung. Und das, wie gesagt, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das macht die Vereinigten Staaten, finde ich, auf eine bestimmte Weise auch berechenbar. Also Donald Trump wirkt immer so erratisch und das stimmt natürlich auch in der Mikroperspektive, aber ich glaube, sobald man rauszoomt, sieht man, es folgt eigentlich immer alles demselben Kalkül, nämlich der Frage, was verdienen wir da dran?
Aber kann das nicht auch erratische Folgen dann haben? Weil es wird ja zu einer Reihe von Kollateralschäden am Ende führen, die vielleicht so nicht intendiert sind, aber vielleicht einfach auch in Kauf genommen werden.
Absolut, absolut. Deswegen sagte ich, in der Mikroperspektive kann das sehr, sehr erratisch sein. Aber auf der anderen Seite macht es zum Beispiel Donald Trump in den Verhandlungen um die mögliche Friedenslösung in der Ukraine vergleichsweise berechenbar. Es ist letztlich immer die Frage, wer macht ihm rein finanziell betrachtet das beste Angebot? Also das war zum Beispiel ein genialer Schachzug von Wladimir Putin, die in der Europäischen Union eingefrorenen russischen Vermögenswerte im Grunde zum Pokerchip zu machen, indem er sie quasi in der Ukraine investiert sehen wollte. Und wem sollten die Gewinne dieses Investments zufließen? Den Vereinigten Staaten natürlich.
Also ich wäre da vorsichtig. Das hat so Züge von Vulgärmarxismus. Man muss nur gucken, wo der Profit ist. Weil diese Ausrichtung auf Russland, die ist doch nicht lohnend für die Amerikaner. Mhm. Die Volkswirtschaften sind doch gar nicht kompatibel. Diese Mager-Ideologie darauf runterzubrechen, die wollen nur Deals, das wäre gar nicht so schlimm, weil da hätten wir ja einiges anzubieten. Ja, also das sind ja Leute, die eindeutig von Xenophobie getrieben sind, die rassistische Elemente haben. Und also ich glaube, diese Dealkiste ist schon eine Rationalisierung.
Ich glaube, du hast völlig recht, Robin, bei dem, was du sagst, was da an Ideologie noch alles mitspielt. Und das ist uns sicherlich alles sehr, sehr unsympathisch. Aber wenn man zum Beispiel auf den Ukraine-Konflikt schaut, dann glaube ich nicht, dass die natürlich vorhandene Xenophobie der MAGA-Bewegung da wirklich Erklärungsansätze bietet. Sondern da geht es tatsächlich um die Frage, was ist da dran zu verdienen? Und denken wir an den Gaza-Konflikt, da geht es natürlich zum einen um familiäre Verbindungen zur israelischen Regierung. Aber wer hat denn gesprochen von der möglichen Riviera im Gazastreifen? Ne? Das war die Idee von Donald Trump. Ich will das nicht monokausal begründen, aber ich glaube, es ist wichtig, sich das klarzumachen, dass diese finanzielle oder etwas allgemeiner diese Frage nach den wirtschaftlichen Vorteilen einfach viel, viel wichtiger ist im Vergleich zu vielleicht eher, sagen wir mal, theoretischen Zielen.
Mhm. Stefan.
Ja, ich fand es wichtig, dass wir jetzt wegkommen von der reinen Vorstellung, da geht es rein um eine amerikanische Machtsphäre. Das war ja in der Zeit nach 1990 nur ein kurzer Moment der Geschichte, wo wir sowas wie eine unipolare Weltordnung hatten, die dann tatsächlich sowas wie eine von Amerika dominierte Weltordnung hergestellt hat. Und was wir dann bald gesehen haben, ist, dass andere Machtzentren entstehen. China, der globale Süden strebt auf, Russland drängt sich mit seinen Aggressionen als machtpolitischer Spieler auf die Weltbühne. Das, was wir, glaube ich, in Frage gestellt sehen, ist das, was wir gerade als Europäer als Ideal einer anzustrebenden Weltordnung gesehen hat. Und die hat was zu tun mit rechtlichen Bindungen, völkerrechtlichen Bindungen. Das, was hartnäckig von der Bundesregierung nach wie vor als regelbasierte Ordnung der Welt beschrieben wird. Das hat was mit einem Zusammenspiel von Gesellschaften zu tun, die sehr stark, wie wir das in Europa erleben, kooperieren, sich gegenseitig anerkennen. Und das ist das, was gerade massiv zurückgedreht wird. Rechtliche Bindungen werden durch reine Machtspiele ersetzt. Die Vorstellung von Demokratie wird durch Staatsformen, durch Herrschaftsformen ersetzt, die sich Demokratien nennen, aber keine Demokratien mehr sind. Und dann sehen wir die Schließung von Gesellschaften, nationale Schließungen, ethnische Schließungen. Und das ist das Ringen, was wir jetzt in der Welt beobachten.
Aber es ist ja auch ein Ring, was sich ja dann auf mehreren Ebenen abspielt. Und ich fand das irgendwie ganz interessant, weil wir ja über diese zwei Erklärräume gesprochen haben. Zum einen einen ideologischen Erklärraum der MAGA-Bewegung und dann einen vielleicht auch damit einhergehenden und ich würde gar nicht sagen den ausschließenden wirtschaftspolitischen oder wirtschaftsorientierten Erklärraum. Und ich habe das Gefühl, dass beides dann doch ganz gut zusammengeht. Das eine, die Ideologie, vielleicht auch dann wirtschaftliche Handlung treiben kann und vielleicht auch dafür sorgen kann, dass sie als akzeptabel, vielleicht auch, wie soll ich sagen, hinnehmbar dann bewertet werden im politischen Raum. Tine Hildebrand hat sich eben noch
gemeldet. Ja, ich finde es interessant, dass Ulf, was du gesagt hast, dass die Amerikaner das ja anders definieren würden. Die würden eben gar nicht sagen, wir beenden die Pax Americana. Die würden sagen, wir richten den Scheinwerfer woanders hin, nämlich in eine Weltgegend, die uns viel näher ist, auch geografisch viel näher ist. Und im Grunde war das Uneigentliche das dazwischen. Also das, was unser Normal ist, das war sozusagen das Uneigentliche. Und jetzt gucken wir wieder dahin, wo es für uns lohnt. Und ich glaube, dass es in der Ukraine gar nicht in erster Linie um Geschäfte geht. Also da geht es wahrscheinlich immer drum, so wie man den US-Präsidenten wahrnehmen kann. Aber er möchte das einfach los sein. Er möchte das los sein. Er möchte sich damit nicht mehr befassen. Es stört ihn bei dem, worum er sich eigentlich kümmern möchte. Und dann gibt es natürlich immer diese Köder, die man da versucht auszulegen, um ihn dann doch dafür zu interessieren. Das war ja auch dieser Versuch, ihn da über ein Abkommen über seltene Erden zu interessieren und zu binden auch. Aber ich glaube, das primäre Gefühl ist, ich will damit eigentlich nichts mehr zu tun haben.
Stefan. Das, worum es ihm geht, das haben wir in diesen 28 Punkten von ihm genau gesehen. Dem geht es im Wesentlichen nicht um die Ukraine. Der wesentliche Punkt ist die Schwächung Europas. Also die 28 Punkte zur Ukraine-Frage zielten darauf ab, Europa aus dem Spiel zu nehmen, sich die Ukraine aufzuteilen, wie in einem Raubrittertum zwischen den USA und Russland. Und wenn man dann die parallel dazu erschienene Sicherheitsstrategie dazu nimmt, dann sieht man, dass der Vorstoß gegen all das gerichtet ist, was Europa für sich in Anspruch nimmt. Und das ist eben Regelbasiertheit. Das ist eine bestimmte Vorstellung von Demokratie. Das ist eine bestimmte Vorstellung des Zusammenlebens von Mehrheiten und Minderheiten in einem Land, in dem Minderheiten zum Beispiel als Kernelement von Demokratie auch die Chance haben, Mehrheiten zu werden. Das wird verhindert in diesen Vorstellungen von Staatlichkeit, von Weltordnung, die Trump da versucht durchzusetzen. Und da findet er jetzt eben weltweit mächtige Verbündete dafür.
Aber ich ziehe in Zweifel, dass die 28 Punkte und dieser Plan erkennen lassen, was die USA wollen. Ich halte viel von der These, dass man da eigentlich 1:1 oder 1:2 oder was auch immer nachlesen kann, was Russland will. Und Kirill Dmitriev, dass Steve Witkoff mehr oder weniger in dem Blog diktiert hat. Mich hat die Recherche des Wall Street Journals in der Hinsicht überzeugt, dass man das Gefühl hatte, okay, das ist alles rein diktiert worden. Die USA in Gestalt eines Geschäftsmanns aus den USA haben es nicht richtig gesehen, sondern haben sich da ganz viel reinsingen lassen, was zum Vorteil Russlands ist, insbesondere was die Territorialfragen anging, die da angesprochen wurden, die Kampfstärke der ukrainischen Armee, all das. Ich glaube nicht, dass sich Donald Trump jemals dafür interessiert hat, und es spricht ja auch Bände, dass dann Marco Rubio schnell nach Genf eilt, um mit dem Bums aufzuräumen und zu sagen, warte mal, da müssen wir noch mal rangehen, auch die Europäer, die, aber das wisst ihr besser, weil der mit war, du Robin, beim G20-Gipfel haben ja schnell gesagt, bitte, das geht alles gar nicht, was hier entschieden ist. So, und die nationale Sicherheitsstrategie, das, glaube ich, das stammt aus dem Denken von J.D. Vance und anderen, die eng um Trump rum sind. Trump selber, habe ich Zweifel, ob der die nationale Sicherheitsstrategie überhaupt gelesen hat. Er schreibt zwar dieses Vorwort mit ewig langer, immer wieder toll anzusehender Unterschrift, aber ansonsten, glaube ich, ist es nicht sein Werk. Deshalb wüsste ich gar nicht, worauf ich mich jetzt verlassen könnte, wenn ich darüber nachdenke, was Tina aufgemacht hat. Was wollen die USA wirklich in der Ukraine? Immer würde ich glauben, Geschäfte. Das war aber auch schon zu anderen Präsidentschaften so, dass man Kriege, Vorstöße, alle möglichen außenpolitischen Ereignisse so erklären konnte. Hier, glaube ich, haben wir jetzt mit einer ausgemacht korrupten Truppe zu tun. Das ist, glaube ich, nochmal, auch ohne dass es irgendwie versteckt würde, nochmal klarer auf Geschäfte hingetrimmt, die dann auch gerne der Familie Trump
dienen. Ganz genau, darum geht es nämlich, und das schließt auch direkt an das an, was du gerade gesagt hast, Tina. Warum stört ihn denn dieser Konflikt? Also natürlich belegt er so ein bisschen Platz im Hirn, aber vor allem behindert dieser Konflikt Geschäfte in Russland zu machen. Da gab es ja auch schon die Diskussion über den Trump Tower in Moskau. Ne? Also ich glaube, dass ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass es jetzt monokausal nur um Geschäfte geht, aber jedenfalls behindert dieser Konflikt eben auch Deals mit russischen
Unternehmen. Robin Alexander. Diese Theorie, Amerika habe immer draufgezahlt, so we have been ripped off, und jetzt würde man halt so, da geht man denen auf den Leim. Mhm. Also diese Pax Americana, von der Frau Hildebrand gesprochen hat, die war doch ein gutes Geschäft für die Amerikaner. Also mit dem Dollar die einzige Reservewährung der Welt zu haben, ist doch super. Aber die haben keine Sorgen mit Schuldenbremse. Ja? So, also da kann man sagen, wir haben ein riesen Außenhandelsdefizit mit China, aber die Chinesen haben wieder die Staatsanleihen gekauft.
Aber sie haben ja trotzdem ein Schuldenproblem in den USA. Also das kann man ja
so, läuft doch.
Und sie schaffen auch Finanzkrisen trotzdem hin.
Ja, aber also im Prinzip zu sagen, wir haben die stärkste Armee, wir haben die stärkste Währung und wir bestimmen die multilateralen Organisationen, ist ja keine Position, wo sie immer draufzahlen. Im Gegenteil, das war doch ein wahnsinniges Erfolgsmodell. Und nochmal, das sind Rationalisierungen. Er kann seinen Trump Tower in Serbien und Moskau, dafür muss er keinen Krieg führen. Aber und auch dieses Argument, die Ukraine muss ihre seltenen Erden überschreiben, die sind noch nicht mal gefunden.
Ja, stimmt.
Ja? Das und auch jetzt gekenterte Fischerboote vor Venezuela zu bombardieren, also es ist viel schlimmer als eine reine, sozusagen unterstellte kapitalistische Logik, weil da wäre ja noch eine Rationalität hinter, die man bearbeiten könnte. Sondern dahinter stehen Dinge, die manchmal am Ende in pure Grausamkeit zu fassen sind. Und das ist das, was es so schwer zu bearbeiten macht. Der hat doch ein Faszinosum für Putin, weil Putin eine gewisse Brutalität projiziert. So, und darauf als Europäer eine Antwort zu finden, ist viel, viel schwieriger, weil Business Deals kriegen wir auch hin.
Okay, aber ich glaube, das ist ja das, was Stefan dazu meinte, dass es dann natürlich für rationale, regelbasierte Akteure schwierig ist, dann auf politische Ideen wie zum Beispiel Grausamkeit, Irrationalität etc. zu antworten, weil das ist ja quasi, wir sind ja auch hier dabei, einen Vorblick zu machen, das wäre ja quasi eine Reise in der Zeit zurück in graue und grausame Vorzeiten. Stefan, du wolltest eben was sagen.
Ja, ich wollte einfach nur einwerfen, dass es, glaube ich, deshalb wichtig ist, das alles zusammen zu sehen. Das sind ja keine vollkommen unabhängig voneinander agierenden Leute da in den USA. Zwar mit Trump als diesem, würde ich auch sagen, so wird er auch beschrieben, schwer berechenbaren Akteur, dem mächtigsten Akteur im Oval Office. Aber Vance, möglicherweise auch als eine aufstrebende Macht in den USA mit seinem Einfluss auf die Sicherheitsstrategie, das gehört ja dazu. Und damit gehört auch dieses kulturkämpferische Element dazu, das sich dann zentral gegen Europa richtet. Deshalb glaube ich, ist sozusagen das Geschäfte machen, ja, ist das eine. Die Durchsetzung von einer bestimmten brutalen Politikvorstellung ist das andere und die Zerstörung dessen, wofür Europa steht, als nach wie vor vorhandene Macht, ist auch ein wesentliches Element. Deshalb ist es völlig richtig, wenn jetzt von europäischer Seite auch klar erkannt wird, dass die USA damit ein Gegner Europas sind.
Tina Hildebrand dazu.
Das wäre nochmal meine Frage an Robin, wenn du sagst, Geschäftemacher, ist es eigentlich gar nicht oder das ist so eine Art von Camouflage letztlich oder auch von Ausrede, die wir uns erzählen, heißt, es ist dann letztlich Ideologie.
Ja, ich glaube, es liegt noch tiefer. Aber ich noch mal ein Beispiel. Zum Beispiel jetzt den Angriff auf die Unabhängigkeit der Zentralbank. Wir wissen doch, dass sowas schlecht fürs Business ist. Deshalb haben wir doch die Europäische Zentralbank immer vor linken Zugriffen schützen wollen. Oder der Angriff auf Statistikbehörden. Dass man verliert die Erkenntnis, was im Land überhaupt passiert. Ganz davon zu sprechen von Impfgeschichten und so weiter. Das ist doch kein rationales, also man würde die Rationalität des Kapitalismus hart unterschätzen, wenn man sagen würde, das ist eine kapitalistische Logik. Und da steckt etwas anderes dahinter. Und das ist etwas, was einem, je länger man darüber nachdenkt, noch mehr Sorgen machen muss.
Aber ist es dann eine Zivilisationsmüdigkeit, die dahinter steht? Weil ich finde das schon erstaunlich, dass man dann in den USA in die Situation kommen wird, dass Frauen aus dem Arbeitsmarkt rausgehen, dass die Kinder ungeimpft sind und dass man relativ wild in fremden Gewässern dann Boote bombardiert. Das ist naja, ja was, wo wir ja fast schon, also 50er Jahre reichen ja nicht.
Uns Politikjournalisten jetzt. Aber zum Beispiel, wenn man liest, wie Karl Schlügel beschreibt, was ist in Russland passiert mit dem Putinismus?
Karl Schlögel, Historiker, zitiert ja, von Friedrich Merz, wichtige Person.
Ja. Scholz hat ihn auch schon zitiert, egal. Aber also auch Putin ist ja nicht eine Optimierung des russischen Wirtschaftspotenzials. Es ist nicht logisch, Gazprom an irgendwelche Cretins und Cousins zu verteilen. Das ist, da wird nicht mehr Gewinn gemacht, als wenn man das rational machen würde. Putin ist der Abbruch eines Modernisierungsversuchs und jetzt kommt man mit die Orthodoxie und das Heilige Land und der ganzen, so ein Zeugs halt, ja. So, und in dieser Denkrichtung sehe ich auch den Trump und wie gesagt, das ist alles keine Entschuldigung, im Gegenteil, das ist alles, wenn man das zu Ende denkt, eine viel schlechtere Nachricht.
Ich würde jetzt nochmal mehr von Trump alleine wegziehen und nochmal die Vielfalt dieser Akteure dazu nehmen. Wir haben jetzt Trump genannt, wir haben Vance genannt, wir haben die Kulturkämpfer genannt und dann lass uns noch die Tech Bros dazu nehmen mit den Visionen, die ja haben. Die haben ja, bei denen geht's ja bei weitem nicht nur drum, Geld zu verdienen, die nötigen Energieressourcen dafür zu heben, die sie brauchen, um ihre KI-Maschinen anzutreiben, sondern da geht's nicht nur um eine Vorstellung von Gesellschaften, sondern da geht's um eine Vorstellung von Menschsein, die Vorstellungen von Optimierung des Menschen, diese humanoiden Vorstellungen, die da im Raum stehen. Und da setzen ja auch die an. Es gibt ein interessantes Buch von einem Berliner Wissenschaftler, Rainer Mühlhoff, über KI und der neue Faschismus. Das ist eine zentrale Überlegung, die da bei der Beschreibung dieses Phänomens mit dahinter steht.
Und stehen wir auch da wieder an dem Punkt, den Anne Will von meint oder Tina Hildebrand, ich weiß es gar nicht mehr. Wir stehen jetzt quasi mitten in den Ereignissen und sind intellektuell sehr damit beschäftigt zu verstehen, wohin das führen könnte. Ulf, wenn wir auf dieses Jahr 2026 in den USA blicken und dann vielleicht die Midterms im November ein bisschen als End- oder Zielpunkt nehmen, wo wird uns das hinführen im Laufe dieses Jahres?
Also ich fand jedenfalls sehr spannend erstmal den Gedanken, der hier gerade anklang, ne, den Robin stark gemacht hat, zum Beispiel, dass es möglicherweise auch geht um einen Systemkonflikt, dass es letztlich um die Konkurrenz geht, die ideologische Konkurrenz zwischen den liberalen Demokratien im Westen, zwischen der, sagen wir mal, jedenfalls aufkeimenden Demokratie in der Ukraine auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben der sagen wir mal, voll entwickelten Autokratie in Russland, ne, wo die Ukraine einfach ein Stachel im Fleisch ist. Und auf der anderen Seite könnte man das, wenn man das mal weiterdenkt, natürlich auch so lesen, dass quasi die liberalen Demokratien in Westeuropa quasi eine dauernde Provokation sind, natürlich für die aufkeimende oder erblühende, wenn man das mal so positiv formulieren will, Autokratie in den Vereinigten Staaten. Und das würde tatsächlich Sinn machen, das würde auch erklären, woher das kommt, was ihr eben als Hass beschrieben habt, ne? Dass also tatsächlich die Vereinigten Staaten jedenfalls unter dieser Regierung so kritisch auf Europa blicken, dass sie quasi so den Spiegel sich nicht mehr vorhalten lassen wollen. Aber auf deine Frage, ich glaube, die Vereinigten Staaten stehen tatsächlich in diesem Jahr, wie das immer so schön heißt, vor allem am Scheideweg. Die Midterms werden ganz, ganz zentral sein, nämlich für die Frage, ob der Trumpismus sich weiter verwirklichen kann oder ob es erstmals nennenswerte Opposition gibt. Man muss sehen, der Supreme Court in den Vereinigten Staaten ist ausgefallen als Korrektiv, denn den konnte Donald Trump ja bereits so besetzen, dass er jetzt eben 6-3 eine sehr starke konservative Mehrheit hat. Bislang hat Donald Trump fast alle Verfahren dort gewonnen, mit wenigen Ausnahmen. Das heißt also, dieser Umbau des Staates hin zu einem Staat, wo die Exekutive, wo das Amt des Präsidenten übermächtig ist, geht bislang ungebremst voran. Und der Kongress, also die beiden Kammern des Kongresses, fallen als Korrektiv ebenfalls aus, weil sie eben von den Republikanern dominiert sind, die wiederum weitgehend dominiert werden von der MAGA-Bewegung. Das heißt also, momentan kann Donald Trump quasi durchregieren. Und die Wahlen Anfang November entscheiden letztlich darüber, ob das nach knapp 2 Jahren an ein Ende kommt, ob tatsächlich der Kongress wieder zu einem Gegengewicht wird oder ob das nicht der Fall ist. Und die spannende Frage ist da letzten Endes, wann werden die Menschen anfangen zu zweifeln an Donald Trumps Versprechen, dass es ihnen insbesondere wirtschaftlich besser gehen wird? Also ich sag mal, an Härte gegenüber Migrantinnen und Migranten kann man im Grunde kaum noch eine Schippe drauflegen. Da hat er mit diesen ICE-Raids, mit diesen willkürlichen Verhaftungen auf der Straße, mit den Lagern, mit den Folterknästen in Ecuador, da hat er im Grunde das schon weitgehend ausgemaxt und das zahlt sicherlich auch auf sein Konto ein, aber die Begeisterung hält sich in Grenzen, weil die Leute sich einfach fragen, was ist denn jetzt mit meinem Portemonnaie? Wird denn jetzt tatsächlich meine Rechnung an der Supermarktkasse wieder niedriger sein? Bislang ist das nicht der Fall, weil seine Zölle im Grunde innenpolitisch wirken oder in der eigenen Wirtschaft der USA wirken wie Steuern. Und da ist die ganz große Frage, wann werden die Leute anfangen zu zweifeln an seiner wirtschaftspolitischen Kompetenz? Wird das noch bis zum November der Fall sein oder nicht? Und werden die Demokraten, das ist die zweite große Frage, einfach ein überzeugendes Gegenangebot machen?
3. November 2026 ist das Datum. Zwischenwahlen, 435 Sitze im Repräsentantenhaus und ein Drittel der Sitze im Senat. Also das heißt, es ist die Frage, kann man dort die Dominanz der Republikaner brechen? Und wenn man sich jetzt alles anschaut, was auch strukturell, nicht nur politisch, sondern auch strukturell rund schon vor diesen Wahlen passiert, im Sinne von Neuzuschnitt von Wahlkreisen, aber auch die Frage, wie geht es weiter mit dem Wahlrecht, den Angriffen auf das Wahlrecht? Das sind natürlich dann halt Fragen, die sich bis dahin entscheiden, die sich strukturell und auch teilweise juristisch entscheiden und die natürlich in die politische Debatte dann auch noch reinreichen. Anne, wie schaust du drauf? Glaubst du, dass die Demokraten dort eine Chance haben und sich wieder etablieren können?
Also ich wünsche mir das und deshalb schaue ich jetzt extra hoffnungsfroh drauf und nehme als Anleihe, was gelungen ist, dem Kandidaten der Demokraten, der sich selber als demokratischer Sozialist, Sozialdemokrat würden wir, glaube ich, sagen, er selber hat gesagt, er ist ein Sozialist, Mamdani in New York, was dem gelungen ist, was gleichzeitig bei den Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey gelungen ist und an dem Tag ja sogar auch noch in Kalifornien gelungen ist, wo Gavin Newsom, der Gouverneur dort, dazu aufgefordert hatte, eben auch über eine Wahlkreisreform und die Möglichkeit derselben abzustimmen. Das hat die Mehrheit in Kalifornien für gut befunden, sodass da jetzt quasi so der Effekt entsteht, das Imperium schlägt zurück. Wir deichseln jetzt die Wahlkreise auch mal so um, dass sie zum Nutzen demokratischer Kandidaten sind und man sich davon einen echten Effekt verspricht, was die Republikaner da und dort, Texas unter anderem, ja längst gemacht hatten, dass sie Wahlkreise so zugeschnitten haben, dass mehr Stimmen dann oder dass republikanische KandidatInnen da größere Chancen hatten. Und was mir aufgefallen ist und richtig gut gefallen hat an den Wahlkämpfen und den Ergebnissen in New York, Virginia und New Jersey, war eben, dass die KandidatInnen dort, also es waren 2 Frauen, die als Demokraten der Mitte verstanden werden, die hingegangen sind, dass sie auf Bezahlbarkeit, auf einfach die Möglichkeit gesetzt haben, dass man Menschen sofort hilft bei den unmittelbaren Nöten, die sie, wie Ulvis gesagt hat, an der Supermarktkasse oder aber eben auch in der Frage ihrer
Gesundheitsversorgung zum Beispiel.
Ja, und Miethöhen haben.
Kinderbetreuung.
Und das hat funktioniert dort und es hat auch funktioniert in New York. Und ich glaube, das ist die perfekte Anleihe, um Donald Trump und seine Republikaner wirklich empfindlich zu treffen. Mindestens hoffe ich darauf sehr.
Also es kann gelingen. Tina Hildebrand, mich würde interessieren, sind die Midterms Grund für Hoffnung oder sind sie vielleicht dann irgendwie der Endpunkt, wo sich die MAGA-Bewegung mit welchen Mitteln auch immer dann endlich verfestigt?
Ich glaube, der Endpunkt ist noch ein anderer. Also ich hoffe natürlich auch total auf diese Midterms und gleichzeitig hoffen wir, also wir hoffen ja immer auf irgendwas und hoffen immer, dass jetzt der Beweis erbracht wird, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen von Trump. Wir reden jetzt weniger über was, worüber wir aber schon mal geredet haben, nämlich eigentlich kann er nicht mehr nochmal antreten, also diese Präsidentschaft würde enden. Aber wenn man sich anguckt, was er macht, also welche wie er Gesetze ändert. Jetzt gab es diese bizarre Umdrehung, wie er die Bilder, die Porträts der Präsidenten mit despektierlichen Anmerkungen versehen hat. Dann kann man sich gar nicht sehr sicher sein, dass er das akzeptieren wird, dass seine Amtszeit endet. Und ich finde, das ist der eigentliche Fluchtpunkt. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass die Midterms irgendwie ein Ergebnis zutage fördern, was da mal so einen Dämpfer setzt. Aber ich glaube, das werden wir wirklich erst später wissen.
Ich würde dazu gerne eine ganz kurze Umfrage machen. Wer glaubt denn, dass die Demokraten bei diesen Midterms sich durchsetzen können und damit auch Trump 2 ein bisschen die Luft rauslassen?
Ja, was heißt durchsetzen?
Also die Mehrheit erringen.
Also, dass sie die Mehrheit der Republikaner...
Ich sage jetzt mal ja.
Okay, ja?
Keine Ahnung.
Oh gut, sehr gut, das gilt auch. Ich sage auch ja.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gesagt,
ziehe ich zurück, weil ich auch keine Ahnung.
Ich sage ein ganz schüchternes Ja, weil es sehr davon abhängt, ob sie starke Persönlichkeiten nach vorne stellen. Bislang ist ihnen das nicht gelungen, Ausnahme Mamdani. Aber man sieht es, oder vielleicht auch New Jersey und Virginia. Also es wird sehr, sehr knapp, glaube ich.
Stefan, wie schaust du drauf?
Und ich würde sagen, ja, also nach den Spielregeln der Demokratie, wie wir sie kennen, muss man sagen, ja, es ist möglich, aber die Spielregeln gelten da nicht mehr. Das sind Akteure am Werk, die mit aller Brutalität diese Spielregeln hintertreiben und Amerika ist nach wie vor in der Situation, wo man damit rechnen muss, dass das in Bürgerkriegsszenarien ausartet.
Ich würde gerne, Stefan, da an einem Punkt weitermachen, den du als These mitgebracht hast für dieses Jahr, die, ich würde sagen, doch dann halbwegs düster auch daherkommt. Es tut mir leid, wir sind schon wieder in so einem düsteren Ausblick. Wir sind gerügt worden von den Hörerinnen und Hörern des letzten Jahres, dass wir wenig Grund für Hoffnung liefern. Aber trotzdem, Stefan, ich fand das interessant, weil du hast gesagt, du fürchtest alles, was wir düster vorhergesehen haben, also das heißt im vergangenen Jahr, aber auch schon vorher, das ist eingetreten und wir haben den Tiefpunkt der Entwicklungen, die offene Gesellschaften, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie bedrohen, noch längst nicht erreicht. Wir müssen uns also fragen, wie wir uns dafür wappnen. Also das heißt jetzt mal kurz formuliert, die Talsohle dieser Entwicklung ist noch lange nicht erreicht. Wo könnte sie denn liegen? Wo gehen wir denn noch hin?
Ja, das ist offen, aber ich glaube, das zeichnet ja unsere Zeit aus, dass wir in einer Entwicklung sind. Also ich bin so als ein Kind der alten westdeutschen Bundesrepublik in so einem Grundoptimismus aufgewachsen, wird am Ende alles besser irgendwie und am Ende leben wir in einem glücklichen, verfassungsmäßig reformierten, friedlichen, demokratischen Europa und das ist ja so der Lernprozess, den wir alle durchlaufen haben, dass wir uns diesen Grundoptimismus, sofern wir ihn hatten, dass wir uns den abtrainieren müssen und auch wenn ich jetzt hier wirklich eben nach 13 Jahren aus dieser Position im Hauptstadtstudio rausgehe, dann passiert das nach einer Zeit, wo ich auch am Anfang dachte, als ich herkam 2012, dachte ich, da war Eurokrise. Da dachte ich, okay, das löst Europa und das gucke ich mir mal an und dann gucken wir, was als nächstes kommt. Und das war ja dann Schritt für Schritt dann insbesondere ab 2016, Brexit, erste Trump-Wahl und so weiter. Die Erkenntnis, dass wir da in ein Krisenszenario, in einen Epochenbruch reinkommen, dessen Ende wir nicht kennen. Und das ist nach wie vor so. Und ich glaube, die Dynamiken, diese destruktiven Dynamiken, die autoritären Dynamiken, die rassistischen Dynamiken, die Dynamiken der Schließung von Gesellschaften, des Nationalismus, die sind so stark, so mächtig, dass die noch lange nicht erschöpft sind, sondern wir es noch lange damit zu tun haben werden. Und vor allen Dingen gehört, glaube ich, auch dazu, dass ich nicht erkennen kann, dass die, das sage ich jetzt in der ganzen Allgemeinheit, die westlichen Demokratien, einschließlich wir Medien, die Rezepte, die Mittel gefunden haben, mit denen wir effektiv dagegen vorgehen. Deshalb glaube ich, sind wir mit der Frage konfrontiert, dass alles das, wofür wir hier stehen, was wir hier versuchen zu verteidigen, dass das in nicht nur unter Druck kommt, sondern auch in unseren Gesellschaften in Minderheitenpositionen kommt. Und zwar in lang andauernde Minderheitenpositionen.
Ich finde, das ist eine Frage, die gerade sich in meinem Kopf festgesetzt hat, nicht erst jetzt, sondern eigentlich schon die ganze Zeit, warum wir es eigentlich mit dem Erkenntnisgewinn, den wir haben als politische Beobachter, aber ich würde teilweise auch die politisch handelnden Personen damit reinbringen, diese Unfähigkeit mit Populismus, populistischen Anwürfen, sowohl in der medialen als auch in der politischen Welt einen vernünftigen Umgang zu finden. Obwohl wir damit ja eigentlich schon seit 10 Jahren zu tun haben.
Ich meine, dazu gibt es natürlich inzwischen sehr recht reiche politikwissenschaftliche Forschung, was die Gefahren sind, wenn populistische Parteien beispielsweise auf Migrationsabwehr setzen. Ne? Dass es einfach ganz gefährlich ist, dem hinterherzulaufen und dass es wesentlich überzeugender ist, wenn man quasi positive Gegenentwürfe formuliert. Man kann das aber auch lösen von dem Thema Migration. Man kann eben schauen auf die Vereinigten Staaten, wo Donald Trump grosso modo natürlich mit The Wall, aber eben auch mit dem Versprechen gewonnen hat, einfach das Leben der Menschen besser zu machen. Und da drin, glaube ich, liegt auch eine Chance. Ich glaube, es lohnt sich, sich ehrlich die Frage zu stellen, und ich weiß, dass man das kaum laut sagen mag, hat die AfD hier und da einen Punkt? Und ich glaube, sie hat keinen Punkt bei dem Thema Migration, aber sie spricht einfach an anderen Stellen die Unzufriedenheit der Menschen zu Recht an. Also beispielsweise Infrastruktur gerade im ländlichen Raum. Und ich finde, es lohnt sich, sich die Frage zu stellen, ob die Demokratie, so wie wir sie kennen, möglicherweise an bestimmten Bereichen einfach quasi nicht liefert. Ne? Damit, und ich meine damit eben nicht die Migrationsthemen, das hatten wir schon in der letzten Folge, das braucht man nicht wieder aufzumachen, sondern ich meine, was kann die Demokratie wirklich besser machen für die Menschen? Und da wiederum fand ich den Einwurf von Anne eben sehr, sehr spannend. Zoran Mamdani in New York hat ja mit einem dezidierten Wahlkampf für die sogenannten kleinen Leute gewonnen. Er hat sich insbesondere die Frage gestellt, was ist quasi die brennende Sorge der Menschen in New York? Und das ist Wohnraum. Also hat er einen ganz klaren Wohnraumwahlkampf gemacht, den manche als links oder Donald Trump sogar als kommunistisch bezeichnet haben, aber der hat einfach die Menschen angesprochen. Er hat einfach gesagt, da versteht jemand, was mich in meinem Alltag bewegt und das wäre mein Tipp.
Aber ist das dann die Antwort auf Populismus von rechts, dann der Populismus von links, der Versuch, eine große Vision, auch eine Disruption zu präsentieren, die wenigstens was ist, was das andere als das Bestehen die Bewahrung der bestehenden Verhältnisse ist?
Nee, das ist mir zu polemisch. Ich glaube, das muss kein Populismus sein.
Das war der Versuch.
Populismus sein. Aber ich meine mal ganz ehrlich, eine Wohnungspolitik, die wirklich die Bedürfnisse der Menschen ernst nimmt, die ist doch nicht zwingend populistisch.
Aber
die
Frage
ist,
wie man es macht. Ja, und ich bin auch sehr gespannt, wie er es einlösen wird. Zoran Mamdani, er hat natürlich dann halt auch die Latte relativ sehr hoch gelegt. Er hatte auch freien Busverkehr versprochen. Er hat ja viele Themen angesprochen, die für die Menschen wichtig sind. Es ging auch um die Bezahlbarkeit zum Beispiel von Kinderbetreuung. Das sind ja alles Dinge, wo Familien Tausende von Dollar ausgeben pro Monat. Das kann man sich in Deutschland kaum vorstellen, aber er muss es jetzt halt natürlich dann auch einlösen. Richtig. Und da sehe ich eine große Gefahr, dass er das dann halt eben nicht so wegturfen kann, weglächeln kann, Kritiker unterdrückt.
Aber du hast ja gefragt, Nadine, wie geht der Umgang? Ich meine, das ist echt die One-Million-Dollar-Frage. Ne? Dass, wenn es so leicht wäre, ein Rezept zu finden gegen rechtspopulistische, rechtsnationalistische, von mir aus sogar rechtsextreme Kräfte, dann hätte man das wahrscheinlich schon angewandt, wenn es so leicht wäre. Aber immerhin so, glaube ich, ist es ein Versuch wert, loszustarten. Klar schaut man dann als kritische Journalistin sofort hin und sagt, naja, was ist aber, wenn Zoran Mamdani das dann nicht abliefern kann, was er dann versprochen hat, dann löst das unwahrscheinlich viele Enttäuschungen aus und logisch. Aber vielleicht ist es ja auch so, das war zumindest das, was man nachlesen konnte unmittelbar nach dieser Wahl, dass Leute sagten, bitte, ja, uns ist schon klar, dass der das nicht sofort alles schafft, aber immerhin, er versucht was.
Ah ja, er hat schon mal den Rahmen beschrieben.
Du hast also diese Energie, da jemand versucht einen anderen Entwurf. Allerdings demokratisch. Und Das ist wahrscheinlich das Geheimnis. Also die Demokratie, das wissen wir ja, ist anfällig, zweifellos, weil sie andere Meinungen zulässt und wirklich zulässt und nicht so in der Behauptung der Merger-Leute, die andere Meinungen, die nicht ihre eigenen sind, unterdrücken wollen. Und dann hast du halt leider auch immer den Gegenentwurf, mit dem du umgehst.
Robin, wie schaust du drauf?
Also ich war zuletzt mehrere Monate in den USA im Jahr 2013. Deshalb spreche ich hier mit überhaupt keiner Autorität. Sonst rede ich aber das politische Berlin, wo ich ein bisschen was von verstehe. Aber diese Soran Mamdani-Kiste, die erinnert mich an die 1 Million euphorischen Porträts von Kamala Harris, die ich gelesen habe in Deutschland. Und das hat ja irgendwie nicht so geklappt. Und wenn
aber
man
Robin,
sich so ein bisschen.
Wir suchen doch gerade auch für die Hörerinnen und Hörer einen positiven Entwurf.
Ja,
sodass wir hier nicht total
Nein, wir brauchen ja keinen Zweckoptimismus, sondern also, es geht ja um die Frage, wie
ich
die
glaube,
Antworten aussehen
selbst
können.
Ohne Ahnung, so wie ich aus Deutschland, ist erkennbar, dass Mamdani als Figur für Trump sehr nützlich war. Weil die sich gegenseitig so als Supervillain aufbauen können. Und da wäre ich ganz vorsichtig mit der Botschaft Sozialismus plus Gaza zu versuchen, in der Mitte in Amerika Wähler zu gewinnen. Nur als Andeutung.
Mhm. Sozialistisch ist der ja gar nicht.
Das war ja auch eine Lehre der Demokraten, dass man sagt, man muss natürlich dann auch schauen, dass wir passende Kandidatinnen und Kandidaten für die jeweiligen Wahlkreise und auch Wahlumfelder finden.
Das ist auch so seltsam, das waren ja 3 Siegerinnen und die beiden Frauen waren Mitte.
Genau.
Und über die schreibt aber keiner, weil sich alle in Europa wieder an ein Sozialist und
Dinge. Gut, es ist auch nicht New York City, das muss man natürlich sagen. Virginia und New Jersey ist vielleicht etwas weniger glanzvoller, aber natürlich wird es dann für den weiteren Fortgang dann auch interessanter
ich
sein.
Ja,
aber
das also, ist eher die Anleihe, die man den Punkt zu Ende machen darf. Wir sehen das alle viel zu sehr wir haben doch jetzt, können die Demokraten Trump schlagen und wenn wir ihnen jetzt ganz doll die Daumen drücken, diese Mehrheit im Kongress ist jetzt zum ersten Mal verloren gegangen, weil Frauen ganz rechts ausgeschert sind. Ganz rechts haben gesagt, wir machen das mit Epstein nicht mehr mit. Und die haben gerade ein Problem in ihrer Maga-Koalition, weil von rechts die Israel-Solidarität von Trump in Frage gestellt wird. Also da laufen Dinge, die so uneuropäisch sind, dass so nach dem Motto, wer ist mehr so wie wir und dem drücken wir jetzt die Daumen, ich glaube, da kommt man nicht weiter.
Mhm. Tina Hildebrand wollte noch was ergänzen dazu.
Also Epstein ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, weil Trump natürlich immer sehr von diesem, also verrückterweise oder paradoxerweise von diesem Anti-Eliten-Impuls gelebt hat. Aber wenn man sich fragt, Und ich glaube, Mamdani hat auch sehr stark davon profitiert, dass er nicht Trump ist oder so ein Anti-Trump in einer Stadt, die Trump ja irgendwie nie mochte zu seinem großen Schmerz. Aber wenn man sich fragt, was haben die einen, was die anderen nicht haben, dann haben die eine Sprache, die man versteht, das muss man sagen. Und sie sagen auch, was sie meinen. Deswegen sind diese Ideen immer, dass man die entlarven muss, finde ich immer ein bisschen lustig, weil das braucht man ja eigentlich gar nicht. Sie sagen ja, was sie wollen und sie meinen es auch wirklich. Und dieses Gefühl hat man eben bei den Eliten, wenn man sie so nennen will, oft nicht. Und das hat man aber auch bei der politischen Mitte oft nicht mehr gehabt, sondern da hat man eben oft den Eindruck gehabt, das, was gesagt werden soll, wird irgendwie verklausuliert, wird kaschiert, wird nicht so richtig deutlich gesagt. Das ist super, super simpel und sicher nicht die einzige Erklärung, aber das fällt auf jeden Fall auf und das zeichnet eigentlich alle Populisten aus, auch die von links.
Stefan, ich würde gerne mit dir mal auf dein zukünftiges Arbeitsumfeld schauen. Frankreich hat ja mehrere rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien, die sich unterschiedlich aufstellen. Das ist ein Land, was schon seit vielen Jahren, sogar länger als Deutschland, nach einem irgendwie sinnvollen Umgang mit der politischen Rechten sucht. Wir haben jetzt eben von Robin Alexander bzw. auch von Tina Hildebrand nochmal diesen Hinweis darauf gehört, dass die politische Mitte handlungsfähig sein muss, dass auch die politischen Parteien der Mitte handlungsfähig sein müssen. Was siehst du in Frankreich, was uns vielleicht in Deutschland zum Positiven oder zum Negativen gereichen kann?
Also zunächst muss man mal sagen, wir schauen auf das nächste Jahr 2026 und das wird das Jahr, in dem sich in Frankreich die politische Landschaft formieren muss. Im Blick auf 2027, das Jahr, in dem dann planmäßig jedenfalls Präsidentschaftswahlen in Frankreich stattfinden. Und diese Präsidentschaftswahlen werden nicht nur für Frankreich, nicht nur für Deutschland, die werden für ganz Europa wahrscheinlich schicksalhaft sein. Denn da ist wirklich die Möglichkeit, im Augenblick nach Umfragen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Rassemblement National, also die Partei von Marine Le Pen und Jordan Bardella, dass die die Mehrheit gewinnen, ist da sehr, sehr groß. Das ist sehr, sehr realistisch, dass das da passieren kann. Darauf muss man sich einstellen. Und was wir in Frankreich sehen, ist natürlich eine politische Landschaft, die immer ganz, ganz anders war als in Deutschland, im präsidialen System, aber in dem es diese Mitte so nicht mehr gibt. das hat was mit Macron zu tun. Ich denke oft dran, als Macron gewählt worden ist und ich sage jetzt wir in Deutschland, also viele in Deutschland sehr fasziniert waren von ihm, seinem Charme erlegen sind und es in der CDU Leute gab, Wolfgang Schäuble zum Beispiel, Angela Merkel, die das mit großer Skepsis beobachtet haben und gesagt haben, passt auf, der zerstört da gerade in Frankreich eine gewachsene Parteienlandschaft und ersetzt die durch so eine makronistische Bewegung. Wenn das in Europa Einzug hält, dann erleben wir überall große Instabilitäten. Und im Moment muss man sagen, die hatten zumindest zum Teil recht. Denn das, was da passiert ist, die traditionellen Parteien der Mitte sind zerrissen, sind sehr stark gespalten. Das parlamentarische System steckt in einer schweren Krise, ist nicht mehr in der Lage, parlamentarische Mehrheiten zustande zu bringen. Deshalb ist die Assemblée Nationale im Moment ohne Mehrheiten da. Ist Macron in so einer schwierigen Situation, haben wir es mit einer Minderheitenregierung zu tun. Und wir haben ein Land, das eben zerrissen ist in einem linken Block, der in sich auch uneinig ist mit der ganz linken Partei La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon, dann den Moderateren, Sozialisten, den Grünen, dann auf der Rechten die mächtige Partei von Marine Le Pen, flankiert von noch rechteren identitären Bewegungen, Eric Zemmour spielt da eine starke Rolle. Ja, und ob da sich dann eine Mitte nochmal formieren kann nach dem Ende des Macronismus, die auch anschlussfähig ist, die attraktiv ist, zum Beispiel für die moderateren linken Parteien, das ist vollkommen offen in Frankreich.
Rechnest du denn damit, Stefan? Die Wahl wäre ja eigentlich dann 27, aber es gab ja immer wieder Überlegungen, dass der Druck vorher zu groß wird, es gibt keinen Haushalt. Rechnest du denn damit, dass du direkt in eine vorgezogene Neuwahl reinstolperst?
Also was ich ja jetzt noch rauskristallisieren kann.
Du bist ja gerade erst aus Deutschland. Dann
ist der Stefan schuld.
Was passieren kann, ist, dass es vorgezogene Parlamentswahlen gibt. Das ist alles vollkommen offen. Das muss jetzt bis zum Jahresende, muss es da irgendwie ein Budget geben.
Das ist, glaube ich, leicht
können,
in Frankreich, ne, mit dem Budget.
Da können die noch mal Zeit überbrücken. Aber die Lage ist echt instabil. Ja, und der Macron ist wirklich geschwächt. Das kriegt auch Europa zu spüren. Da fällt ein Akteur immer mehr aus. Das wird sich immer mehr verstärken. Und ich weiß nicht, womit ich da rechnen kann. Da kenne ich das Land noch nicht genug. Und auch die Franzosen, mit denen ich jetzt spreche, wagen da auch keine Vorhersagen. Der Präsident ist da sehr stark. Also ich würde mal sagen, ich stelle mich darauf ein, Präsidentschaftswahlen 27, aber dann schon wirklich sehr, sehr, sehr interessante und wichtige Entwicklungen in dieser Parteienlandschaft jetzt im nächsten Jahr.
Es wird sich ja dann auch auf die Europäische Union auswirken und wir in unserer kleinen Zeitkapsel hier am 18. Dezember kurz vor 9:30 sehen gerade Eilmeldungen, die keine guten Nachrichten eigentlich für die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union sind, nämlich das Mercosur-Abkommen soll verschoben werden. Offensichtlich hat Giorgia Meloni das durchgesetzt, aber auch in Frankreich gab es ja große Widerstände dagegen. Was lehrt uns das für das kommende Jahr, für auch die Frage, wie kann sich eigentlich Europa als eigener Akteur, auch als politischer, als wirtschaftlicher Akteur überhaupt etablieren, wenn man sich dann in diesen Punkten nach so vielen Jahren, nach über 20 Jahren der Verhandlungen nicht einigen kann?
Naja, wenn Frankreich seine Sinne und seine parlamentarischen Mehrheiten beieinander hätte, würde es auf Frau Meloni gar nicht ankommen. Also da ist es ein klassisches Beispiel, dass die politische Mitte nicht mehr liefern kann. Und das ist ja das, was wir aus Frankreich für unsere Situation lernen können. Es gilt ja immer die Daumenregel, in Deutschland passiert alles 15 Jahre später als überall sonst. Und in Frankreich ist die politische Mitte im Eimer. Und da hat man Leute ganz links und ganz rechts, die sich auf nichts einigen können, außer die Premierminister der Mitte kaputt zu machen und jede Reform zu verhindern. Und als ich ein Buch geschrieben habe, Letzte Chance, haben die Leute mich gefragt, glaubst du denn, wenn das jetzt scheitert, dann marschiert die SA? Ja, nein, meine ich nicht, aber vorher kann auch noch eine Menge schiefgehen. Nämlich, dass es keine Mehrheiten in der Mitte mehr gibt. Und das haben wir doch bei uns erlebt. Also ich meine, die große Finanzrevolution des Friedrich Merz war nur möglich mit der Mehrheit des abgewählten Bundestages. Und eine Sache, die Demokratie theoretisch doch mindestens knirscht. Und ein Trick, den man nur einmal machen kann. So, also die Mehrheit ist schon mal weg. Ja. So, und noch haben wir Mehrheiten in der Mitte. Also eine Ampel kann sich in die Luft strengen, dann kommt eine andere Regierung in der Mitte. Aber das muss nicht so bleiben. Und deshalb ist das so entscheidend, dass die bei uns, die jetzt regieren, Ergebnisse bringen, die neues Vertrauen schaffen. Weil sonst kommen wir in diese französische Zwangslage.
Das war ja mein Punkt von eben. Ne? Weil Robin Alexander hat quasi gerade seine These vorgetragen, die er für dieses Jahr 2026 mitgebracht hat und hat auch die Brücke geschlagen. Das finde ich sehr angenehm, über die ich jetzt moderativ gehen kann, weil wir natürlich 2026 ja nicht nur mit Ereignissen im Ausland zu tun haben, sondern wir haben in Deutschland 5 Landtagswahlen anstehen. Wir haben Wahlen im Südwesten. 8. März geht es los in Baden-Württemberg. Dann geht es weiter in Rheinland-Pfalz am 22. März. Dann Anfang September die Wahl in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, auf die am meisten im Moment geschaut wird. Und dann geht es weiter in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin am 20. September. So, und jetzt sehe ich schon die Menschen, die aus Bayern auf die Bundesrepublik schauen, die sagen, aber wir haben ja noch die wichtigen Kommunalwahlen in Bayern, die kommen auch noch dazu. Und dann auch noch Kommunalwahlen in weiteren Bundesländern. Also es ist einiges los, wahltechnisch. Und das, was Robin Alexander meinte, dass die Frage, ob man überhaupt noch Mehrheiten der Mitte bilden kann, die wird sich, glaube ich, spätestens in Sachsen-Anhalt zum ersten Mal stellen. Wenn man auf die aktuellen Umfragen schaut von INSA von Mitte Oktober, ist ein bisschen her, da steht die AfD sage und schreibe bei 40%. Die CDU kommt dann mit 27% irgendwo dahinter. Dann die Linke mit 11 und die SPD kann froh sein, wenn sie überhaupt über die 5%-Hürde kommt. Die werden von INSA mit 6% ins Rennen geschickt, ebenso das BSW. So, ich hätte das jetzt nicht aufrechnen können, aber man ahnte schon, dass bei 27% der CDU und 6% der SPD man wirklich noch sehr weit von einer Mehrheit in irgendeiner Weise entfernt ist. Und ich glaube, das sind halt Dinge, die werden uns in Deutschland nächstes Jahr sehr viel zu denken geben, zumal wenn man auf das ganze Umfeld schaut, in dem man sich befindet. Die Rentenkommission will kurz vorher Vorschläge vorlegen. Es wird nicht dazu führen, dass es mehr Rente gibt, sondern wahrscheinlich eher weniger. Und das ist noch ein Punkt, auf den mein Kollege Steffen Wurzel heute mich hingewiesen hat, den ich auch ziemlich interessant finde, nämlich, dass auch internationale Verhandlungen, wie zum Beispiel die Ukraine-Diplomatie, ja nicht nur für Freude, sondern ja auch noch für neue Verunsicherungen sorgen können. Stichwort sind Friedenstruppen, Sicherungstruppen in der Ukraine, deutsche Beteiligung, Fragezeichen. Markus Frohnmeier hat heute, also das heißt 18. Dezember im Bundestag gesagt, wer Stiefel schickt, der bekommt Särge zurück. Das ist also der Ton, den die AfD da im Moment setzt. Klammer auf, das ist halt genau die AfD, die sonst immer Diplomatie, Diplomatie und Diplomatie predigt. Die schlägt da jetzt diesen Ton an und ich kann mir vorstellen, dass das was ist, was je nachdem, wie sich das im nächsten Dreivierteljahr entwickelt, ein Ton ist, den man dann auch im Vorfeld der Landtagswahlkämpfe dort auch hören wird. Robin?
Naja, das ist eine wirklich schwierige Aufgabe für die Parteien der Mitte, der Bevölkerung zu erklären, dass es ein Beitrag zum Frieden ist, Bundeswehrsoldaten in die Ukraine zu schicken, um einen Frieden abzusichern. Das ist gegen die deutschen Reflexe. Ich meine, mein Großvater hat das Unternehmen Barbarossa auch mitgemacht. Natürlich will ich auch eigentlich nicht, dass Bundeswehrsoldaten in die Ukraine kommen. Man muss es aber verstehen, dass es ein Beitrag ist zur Stabilisierung. Und das muss erklärt werden. Und wir haben jetzt halt Akteure, nicht nur im Parlament, sondern auch in den Medien, die so destruktiv sind, dass sie diese Erklärung verhindern wollen. Aber es hilft ja nichts. Also es ist genau dasselbe wie gerade bei Frankreich. Die Aufgaben stellen sich für die politische Mitte und sie müssen einfach bewältigt werden.
Tina Hildebrand. Und da verschränken sich tatsächlich ja auch die Themen, also zwischen Sachsen-Anhalt und Kiew, weil wir haben ja oft über diese sogenannten russischen Vermögenswerte gesprochen, die jetzt versucht werden, locker zu machen. Auch das wissen wir jetzt noch nicht, ob das gelingt. Aber die Sorge, die dahinter steht, ist ja, dass Europa das Geld ausgeht, aber auch der politische Wille und die Sorge, die die Bundesregierung hat. Wir haben ja relativ viel Geld noch im europäischen Vergleich, aber ist gerade das auch mit Hinblick auf diese Wahlen und auf das, was sich da mobilisieren lässt, dass eben uns auch die Luft ausgeht, weil man das nicht mehr vertreten kann.
Und da ist doch die Frage, die ich an euch richten würde, die ihr dieses Jahr hier aus Berlin beobachten wird, das nächste Jahr, ob man in die lange Liste der Wahlen und dieser Themen, die die Regierung hier unter Stress setzen werden im nächsten Jahr, dann nicht jetzt schon mal als Platzhalter auch eine Bundestagswahl reinsetzen
muss. Naja, aber das ist ja kein Glasperlenspiel. Also wie gesagt, die Mitte muss Aufgaben bewältigen. Und eine dieser Aufgaben ist, dass wir wieder Wirtschaftswachstum brauchen. Weil die Ampel ist ja nicht kaputt gegangen, weil Robert Habeck und Christian Lindner schlechte B-Noten hatten. Sondern die Ampel hatte uns ein grünes Wirtschaftswunder versprochen und hat 3 Jahre Rezession. Und jetzt sind wir weiter drin. Und das warum muss die, gewendet ja, werden.
Ich will die Frage nur noch mal formulieren.
So,
die
und
ist
deshalb,
sozusagen, wir haben diese Wahlen mit allen Problemen, Herausforderungen, die das für die Regierungsparteien bedeutet. Und dann kommt in den nächsten Sommer rein nochmal diese Rentenkommission, wo wir jetzt schon gesehen haben, wie die Regierungspartei CDU und die CSU dran fast gescheitert sind, was da für innerliche Fliehkräfte wir da erlebt
haben. Aber muss es denn
so? Und das
so
wiederholt
sein?
Sich jetzt in diesem ohnehin aber super Stressjahr 26.
Glauben wir wirklich, dass die Parteien der Mitte mit unserer Gesellschaft keinen rationalen Diskurs über die Rente führen können?
Also Sie können es ja innerlich kaum.
Also wenn ein Bundeskanzler herausträte und sagen würde, schaut euch die Demografie an, so und so viele Leute arbeiten, so ist unser System. Und dann würde ein Sozialdemokrat dazutreten und sagen, wir machen keine Haltelinie mehr, aber wir machen vielleicht eine Umverteilung und so weiter.
Robin, das wissen doch schon alle. Also diese, wir werden älter, es werden weniger, das ist ja schon bekannt. Das reicht offensichtlich nicht, um Rentenreformen zu legitimieren.
Und ich glaube,
ja, aber Sie haben es auch noch gar nicht versucht.
Naja, also ich glaube, es gibt zwei Punkte, die man da nicht vergessen sollte. Es gab ja jetzt schon den Vorläufer über die Pflegekommission. Zukunftspakt Pflege ist eher nur eine Problembeschreibung und noch kein Weg aus der Krise gewesen, was dort vorgelegt wurde. Und was man halt nicht vergessen darf, diese ganze Rentendiskussion wird halt natürlich in den ostdeutschen Bundesländern nochmal ganz anders angeschaut, wenn du es mit einem Umfeld zu tun hast, wo 3/4 aller Menschen allein nur die gesetzliche Rente bekommen und halt eben keine Betriebsrente und halt wenig private Altersvorsorge sich aufbauen konnten, wenig Erbschaften und wenig Eigentum aufbauen. Ja. Aber Ulf Burmeier wollte dazu noch was ergänzen.
Ich glaube, wir kommen einfach nicht um die Erkenntnis herum, dass wir mittel- und langfristig die Einnahmenseite des Bundes deutlich verbessern müssen. Robin Alexander hat eben völlig zu Recht darauf hingewiesen, wir haben jetzt Rekordschulden aufgenommen, die werden irgendwann natürlich auch mal bezahlt werden müssen und das geht jedenfalls nicht alleine mit Wirtschaftswachstum. Wir werden nicht mehr ein solches Wirtschaftswachstum haben, weil wir nicht mehr so eine starke Exportnation werden. Wir sind einfach nicht mehr so sexy im internationalen Vergleich, dass Deutschland
aber das ist doch nicht Gott gegeben. Es könnten doch in Deutschland Produkte gebaut werden, die jemand kauft.
Da bin ich total bei dir, das wird aber natürlich das Long Game sein. Da werden wir natürlich erstmal in Bildung investieren müssen und da werden wir auch ganz viele andere Standortfaktoren verbessern müssen. Ich bin da bei dir. Das ist im Long Game sicherlich eine gute Idee, kurzfristig, aber wird es nicht gehen, anders als dass wir uns andere Einnahmequellen erschließen. Und ich meine, die gibt es ja. Es gibt alle möglichen Konzepte, wie man eine Erbschaftssteuer endlich scharf stellen könnte. Es gibt Konzepte für eine Vermögenssteuer. Wir hier am Tisch wissen alle, die ist grundsätzlich auch verfassungsgemäß, auch wenn das immer wieder anders heißt. Ich glaube, das ist der Weg. Wir müssen da einfach sehen, dass tatsächlich mal langfristig und belastbar Geld in die Kasse kommt.
Ich bin nicht kategorisch gegen Steuererhöhung, aber die Idee, wir kämen drumherum an der sozusagen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu arbeiten durch Steuererhöhung.
Ich würde gerne auch mal einen Punkt zu Ende machen. Also, mein Punkt ist nämlich, wir müssen die Einnahmenseite deutlich verbessern und dann natürlich in dieses Long Game investieren. Wir können nicht einfach nur mit ein paar Kürzungen beim Bürgergeld hoffen, dass mit einmal unsere Wirtschaftskraft anspringt. Das ist doch Unsinn. Und wir müssen natürlich uns auch an einigen Stellen, glaube ich, so ein bisschen von ideologischen Scheuklappen befreien. Wir haben nämlich eine ganze Menge Menschen im Land, die alle gerne arbeiten wollen, die wir aber nicht arbeiten lassen. Denken wir an die verschiedenen bürokratischen, teilweise auch rechtlichen Hürden, die Menschen mit Migrationshintergrund davon abhalten, Arbeit anzunehmen. Und das sind natürlich so Stellschrauben, an denen könnte man morgen drehen und die würden dann eben die Jobs machen, die heute leider nicht gefüllt werden. Denken wir zum Beispiel an die Gastronomie in Deutschland. Wie viele Restaurants haben nur noch 2-3 Tage die Woche auf, weil sie keine Leute finden? Ich glaube, das sind so ein paar Stellschrauben, Einnahmenseite verbessern und Hemmnisse im Arbeitsmarkt gerade für geflüchtete Menschen beseitigen. Damit kann man schon eine Menge reißen.
Das ist ja das, was es auch schon gab. Also wenn ich an den Jobturbo für die ukrainischen Geflüchteten denke, dann ist es ja genau das, was man versucht hat. Aber Ulf, du hattest ja noch einen anderen Ansatz mitgebracht in Form deiner These. Du hast nämlich, und ich finde, das passt an der Stelle eigentlich ganz gut dahin, du hast gesagt, 2026 müssen wir mehr Staat wagen.
Tatsächlich, ja.
Und du hast auch gesagt, es ist vor allem die CDU,
besonders
die das macht.
Überraschend von diesem Kollegen.
Niemand gerechnet. Es ist doch irgendwie auch schön, lieber Robin, wenn die Welt nicht total im Chaos endet.
Nein, ich bin konservativ, ich bin für Verlässlichkeit.
Siehst du, da sind wir uns doch an der Stelle völlig.
Was meinst du jetzt mit die Welt? Das muss jetzt erklärt werden, wenn wir hier mit Robin Alexander an diesem Tag sitzen.
Nein, ich finde tatsächlich, dass wir gesehen haben, jetzt in diesem Jahr 2025, wir haben an einigen Stellen versucht, den Menschen so ein paar Härten zuzumuten und das hat einfach nicht so richtig funktioniert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir müssen den Menschen in Deutschland wieder das gute Gefühl geben, dieser Staat ist für sie da. Das muss gar nicht unbedingt ohne Ende Geld bedeuten, aber wir müssen einfach wieder ein bisschen mehr die Menschen dazu bringen, dass sie sich mit diesem Laden identifizieren. Denn wir wissen ja einfach, es gibt Menschen auf der Rechten, die uns von der Fahne gehen. Und wie gesagt, die Bundeswehrdiskussion, das hatten wir in der letzten Folge, hat uns gezeigt, es gibt auch auf der anderen Seite des Spektrums immer mehr Menschen, denen diese Identifikation fehlt.
Aber jetzt habe ich noch kein Instrument dazu gehört. Also soll das Jobcenter netter sein? Oder?
Ich würde ehrlich gesagt diese spaltende Diskussion um das Bürgergeld einfach gar nicht führen. Denn Robin hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass es Menschen gibt, die das als ungerecht empfinden. Aber das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Wir haben halt einen harten Wahlkampf erlebt, wo natürlich Leute wie zum Beispiel Carsten Lindemann, Jens Spahn und auch der heutige Bundeskanzler massiv gehetzt haben gegen Menschen in Bezug von Bürgergeld. Da wurde ein Popanz aufgebaut von angeblichen Totalverweigerern. Niemand weiß so genau, wie viele es davon überhaupt gibt. Heute oder gestern Morgen hat er im Deutschlandfunk gesagt, 16 seien es gewesen. Also mal ganz ehrlich, das ist doch nicht die Lösung.
Eigentlich waren wir ja bei der Frage, wie kriegen wir wieder Wirtschaftswachstum? Das war ja gerade die interessante Frage.
Und
die
ja,
Frage,
wir waren auch bei der Mehrheitsbildung in der Mitte, aber ich würde das ja durchaus akzeptieren.
Ich glaube eben, das gehört zu den Aufgaben, die Mitte bewältigen muss. Und wenn die Koalition, das, also die müssen ja nicht einen Hebel umlegen, aber wenn die einen Plan machen, wo die Leute Zuversicht fassen, dass das wieder geht, und dann können da auch wieder breitere Mehrheiten zu ihnen
wachsen. Und ich würde halt auch sagen, das ist halt ein Punkt, wir schauen jetzt, ich glaube, wir machen einen Fehler und den Fehler mache ich auch irgendwie mit. Wir schauen natürlich sehr viel jetzt auf die Landtagswahlen im Osten im Herbst. Aber es gibt ja vorher noch die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Man hat in Baden-Württemberg im Moment eine handfeste Krise der Kernindustrie im Ländle, also der Autoindustrie, der Zulieferindustrie. Das heißt, es betrifft die industriellen Kerne, wo es eine tiefe Verunsicherung gibt und man sieht es auch dort an den Umfragen. Die AfD steht dort auf Platz 2 mit 21%. Sie wird dort jetzt nicht in Baden-Württemberg, auch nicht in Rheinland-Pfalz irgendwie in die Mehrheitsbildung eingreifen können. Aber in Rheinland-Pfalz steht sie auch mit 19% da. Und man weiß noch nicht so genau, wie sich die Dinge entwickeln. Also ich habe das Gefühl, dass diese Handlungsfähigkeit der Mitte plus ein überzeugendes Wirtschaftskonzept vor allem dort in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nochmal eine ganz andere Dringlichkeit
Nadine,
dann auch haben.
Wenn die AfD bei 1% stünde, wäre es trotzdem ein Problem, dass die Industriearbeitsplätze abgebaut werden.
Frage, ich habe ja auch nicht das Gegenteil ne?
Also die Verknüpfung von jedem Problem, von Migration bis Industrie, immer sagt, aber die AfD, diese Probleme stellen sich objektiv und müssen von der politischen Mitte als solche angenommen werden, nicht nur um irgendwelchen Populismus zu bekämpfen.
Die Frage, die ich mir stelle, ist, das stimmt alles, dass wir Wachstum brauchen, passiert das schnell genug? Also ist der Bremsweg kurz genug oder so? Denn das muss ich ja erstmal rumsprechen und rumfühlen. Vor allem auch. Ne? Also das eine sind ja Zahlen, die du den Leuten an den Kopf hauen kannst. Wenn es sich nicht so anfühlt, dann funktioniert das oft nicht sehr gut. Und das ist, finde ich, so eine Frage, die man oder so eine Sorge, die man hat, ob die Dynamik schon so weit fortgeschritten ist, dass das einfach, dass die Sache, dass der Wagen einfach rollt in eine schlechte Richtung. Und du hast recht, Nadine, die Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg können in dem Sinne gut ausgehen, dass wir da nicht über die Frage reden, ob da die AfD eine absolute Mehrheit bekommt. Aber ob die Bevölkerung dann sagt, das ist ein tolles Ergebnis, dass die AfD nicht gewählt ist. Also das ist aus Sicht der CDU natürlich toll, wenn die da zwei Regierungen stellen. Das stabilisiert die Regierung, das stabilisiert die CDU. Aber das ist natürlich erstmal dann auch nichts, was eine Bevölkerung möglicherweise elektrisiert.
Aber ich würde glauben, dass es zum Ausdruck bringen würde, dass wieder mehr Vertrauen gefasst wird. Und ich mag das eigentlich nicht mehr, wenn man andauernd immerfort auf dem tollen Vertrauen rumreitet. Aber in Wahrheit ist es der Punkt. Also wenn du dir wünschst, was wir uns, glaube ich, alle wünschen, dass die sogenannte demokratische politische Mitte noch eine Art von Schlagkraft behält, dann muss sie Vertrauen zurückgewinnen. Und ich glaube da auch nicht, Ulf, dass das einfach über mehr Staat funktionieren kann. Denn so lese ich auch die Umfragen nicht, die wir ja jetzt gerade gehört haben. Dass Parteien, die sich dafür einsetzen, jetzt weit vorne stehen, das lese ich daraus nicht. Sondern ich glaube, daraus lesen zu dürfen, dass man einen pragmatischen Kurs will, der einen dann mehr oder weniger schnell, du hast recht, Tina, wieder aufatmen lässt, dass man sieht, okay, im Ländle beispielsweise geht es wieder voran. Und dann finde ich das einen guten Punkt, den Stefan Detjen hat. Wie viel Stress macht es dann, wenn zeitgleich eine Kommission tagt, Vorschläge macht, die wir alle schon kennen, es gibt ja gar kein Erkenntnisproblem, die aber so ausfallen können, dass es dir den Eindruck macht, oh Gott, wir greifen in ein System ein, was wir zwar nicht für sicher hielten, aber an das wir irgendwie uns gewöhnt hatten. Und wir möchten jetzt nicht hören, dass da komplett aufgeräumt und kolossal viel verändert wird. Ich glaube, das ist eigentlich nicht der Zustand im Moment. Eher fühlen sich Menschen ja eh gestresst von den vielen Krisen dieser Welt, die wir eben schon angeschaut haben, und wollen dann nicht zwingend auch noch, dass komplett aufgeräumt wird, etwa mit einer Rente. Was, du hast es gesagt, Nadine, dann insbesondere im Osten, wo sehr, sehr viele Menschen allein auf die gesetzliche Rente angewiesen sind, ein Riesenstressfaktor.
Aber da müssen wir uns jetzt schon ein bisschen entscheiden. Wollen wir der Regierung jetzt vorhalten, dass sie nichts für die Jungen tut und nicht genug macht? Oder wollen wir ihr jetzt vorhalten, dass sie irgendwie an einem System, an das wir uns alle gewöhnt haben, das ja nicht funktioniert? Wir haben uns ja auch an sein Nicht-Funktionieren gewöhnt.
Also ich würde mir ganz viel Aufräumen wünschen, aber ich glaube, dass es zu stressig ist on top.
Und dann kommen ja noch die Stressfaktoren, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben und die wir noch gar nicht kennen, denn ich denke jetzt gerade dran zurück, vor einem Jahr, als der Wahlkampf so langsam losging, hatten wir es mit einem Oppositionsführer, Friedrich Merz, zu tun, der in den Mittelpunkt seines Themas genau das Thema wirtschaftliche Strukturkrise in Deutschland, es muss Wirtschaftswachstum geben, stellen wollte, da seine Kompetenz, die er sich zugeschrieben hat, ausspielen wollte. Das war ja wirklich sein Ziel. Er wollte keinen Migrationswahlkampf führen, er wollte sich nicht in diesen Sumpf begeben.
Hat auch sehr gut funktioniert zunächst, ne?
Dann kamen die beiden Anschläge. So, das meine ich mit den Stressfaktoren, die wir noch nicht kennen. Und ich würde mal sagen, natürlich werden wir Ereignisse dieser Art sehen in Deutschland, da soll man sich ja gar nichts vormachen. Es wird solche Ereignisse geben. Und dann kommt darauf an, reagieren die nochmal. Friedrich Merz ist von diesem Kurs abgewichen, hat den Migrationswahlkampf gemacht.
Stefan, das war, glaube ich, eigentlich das, was ich mir erhofft hätte, dass die Bundesregierung gleich loslegt mit Reformen und sie nicht auf dann zum Beispiel 2026 verschiebt, wo du dann doch wieder den Effekt hast, den wir alle kennen, dass geschielt wird auf die nächste unmittelbar bevorstehende, in dem Fall Landtagswahl,
und dann passiert. Gehen zwei Sachen durcheinander. Also die Wirtschaftsreformen sind ja sofort gemacht worden. Das waren diese Abschreibungen in 3 Jahren und anschließend eine Unternehmenssteuerreform. Was vertagt wurde in die Kommission sind die Sozialreformen. Ja. Und die sind tatsächlich ja, also die Rente ist ja bis 31 betoniert. Also da hätte man ja noch ein bisschen Spiel.
Das ist ja das SPD-Argument, dass man sagt, man hat ja eigentlich noch Zeit. Aber ich finde so die öffentliche Wahrnehmung
zeigt
ja was anderes.
Man hätte was anderes machen müssen, wenn du eine Reform vorgehabt hättest. Aber guter Punkt, Robin, ganz genau. Also die Reform der Sozialversicherungssysteme, die ist vertagt worden. Aber dann eben auch in ein Umfeld, das hatten wir, glaube ich, ja gesehen, was Stress bereitet, wo ich mir gar nicht viel von verspreche, weil du dann eben diese nächste Landtagswahl vor der Brust hast und das kennen wir schon, Dinge sagst und machst, die nicht zwingend helfen müssen.
Ich wollte eigentlich nur noch einmal auf eure Frage, die ihr gerade schon formuliert habt, antworten. Was könnte denn der Staat tatsächlich tun? Natürlich kann der Staat jetzt nicht einfach per Schnipp oder per Ordre du Mufti die Stimmung verbessern. Aber natürlich könnte der Staat schon sinnvolle Nachfragesignale setzen. Also denken wir zum Beispiel an die notleidende Automobilindustrie in Deutschland. Wir haben natürlich zurzeit keine wirklich überzeugende Förderung für E-Autos. Warum eigentlich nicht? Das könnte ein Nachfragetreiber werden. Wir wollen ja ohnehin dekarbonisieren. Wir wollen in 10 Jahren idealerweise eigentlich möglichst keine Verbrenner mehr auf der Straße haben. Werden wir nicht schaffen. Da könnte man ja Impulse setzen, die wiederum die deutsche Automobilindustrie stärken würden.
Also die meisten Investitionen kommen aus dem privaten Sektor und da hat sie gerade einen Deutschlandfonds aufgelegt. Ich weiß, ob der jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Aber das ist ja eine der Erkenntnisse, dass es eben nicht funktioniert, dass der Staat alles macht, sondern dass du im Prinzip eine private Investition mobilisieren musst.
Völlig richtig. Da gibt es ja auch noch einen Hebel. Ne? Also jeder Euro, den der Staat ausgibt, führt ja unterm Strich zu 2 bis 3 Euro
Wirtschaft.
Ich würde jetzt gerne einfach den Punkt einmal zu Ende machen. Es gibt eine Möglichkeit, wäre dieser Nachfrageanreiz im Bereich der Automobile. Ein weiterer großer Bereich, wo der Staat sich engagieren könnte, ist der Ausbau von Stromnetzen. Wir sehen alle, das funktioniert mit privatwirtschaftlichen Mitteln so kind of sort of, aber nicht wirklich gut. Wir sind etwa 7 Jahre hinter dem Plan, den die letzte große Koalition mal geschrieben hatte. Warum? Weil es da aus bestimmten Gründen marktwirtschaftlich klemmt. Will ich jetzt nicht ausbreiten, aber da zum Beispiel könnte man sich natürlich staatliche Investitionen vorstellen. Der ganze Spaß kostet nach Schätzungen mindestens 500 Milliarden Euro. Da könnte man einfach reingehen. Also es gibt schon durchaus Möglichkeiten zu sagen, wir sind gerade in einer Exportschwäche, wir stehen international nicht gut da, also setzen wir Nachfragesignale. Nur diese Investitionen, die aus dem Sondervermögen, aus der Ausnahme von der Schuldenbremse, die werden über einen so langen Zeitraum gestreckt, dass wenig passiert. Und das halte ich für einen Fehler. Das heißt nicht, dass die Sozialreformen nicht sein müssen. Da bin ich völlig bei euch. Natürlich sind die notwendig aus verschiedenen verschiedenen Gründen. Nur die werden uns wirtschaftlich, glaube ich, wenig Impulse bringen.
Anne, ich würde gerne noch, wir haben nämlich noch einen Punkt offen. Jeder hatte jetzt die Gelegenheit, auch über die These zu sprechen. Und ich fand es interessant, dass du eine These mitgebracht hast, die nochmal auf die Landtagswahlen vor allem zurückgeht. Und du hast gesagt, das Schicksal der Bundesregierung wird in einem ostdeutschen Bundesland besiegelt. So, das heißt, ich lese das im Sinne von beendet, weil das ist halt natürlich ein Punkt, den wir eben nur so ein bisschen, wir haben ihn gestreift und dann sind wir an einer anderen Stelle wieder abgebogen, aber ich möchte doch nochmal irgendwie dahin zurückkommen, nach Sachsen-Anhalt und dann halt auch nach Mecklenburg-Vorpommern, nämlich wirklich nochmal auf dieses Szenario zu gucken, was passiert eigentlich, wenn es keine Mehrheitsbildung der Mitte gibt, weil sich die Parteien untereinander blockieren und dann die Parteien, die untereinander koalitionsfähig und willig sind, einfach nicht auf die Mehrheit kommen. Wenn am Ende die CDU in irgendeiner Form dann doch mit der AfD zusammenarbeitet, wird es zu einer Implosion dieser schwarz-roten Bundesregierung führen? Wird dann vielleicht am Ende die SPD den Büttel hinwerfen, wo es ja ohnehin schon auch Misstrauen Friedrich Merz gegenüber gibt, seit der gemeinsamen Abstimmung Anfang dieses Jahres, 5-Punkte-Plan, Migrationspolitik, wir erinnern uns an die großen Demonstrationen Anfang 2025. Was hattest du damit im Sinn?
Also ich hatte mich streng an die Versuchsanordnung gehalten. Du hast mir gesagt, ich soll eine These schicken. Da habe ich gedacht, welche könnte was auslösen in einer Diskussion? Das könnte sie sein, um genau das alles loszutreten, was du jetzt auch sofort gemacht hast. Nein, aber ich glaube eigentlich nicht, dass die Bundesregierung sofort daran zerbrechen würde. Ich glaube, alle haben verstanden, was da auf dem Spiel steht. Was ich aber glaube, ist, dass es, ich nehme das Wort jetzt einfach nochmal, dass es einen irrsinnigen Stress auslösen wird und dass all of a sudden ist die ganze Bundesregierung ausschließlich und ich glaube vor allen Dingen der Unionsteil derselben damit beschäftigt, was das nun alles heißt, wie man sich nun zu verhalten hat. Es wird Störfeuer noch und nöcher geben. Ich glaube übrigens auch von dir noch schnell nachgereichten Kommunalwahl in Bayern kann schon was ausgehen und das poppt dann da vielleicht nochmal auf, dass Söder, der ein schlechtes Ergebnis gerade beim Parteitag bekommen hat, dass der dann da nochmal irgendwie schlechter dasteht. Kann sein, weiß ich alles nicht. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass das, was als Verdacht ja immer herumgeistert, wie viele in der Unionsfraktion sind denn tendenziell davon anspielbar, dass es eine irgendwie geartete Zusammenarbeit mit der AfD geben könnte, dass wir das noch häufiger wahrnehmen und lesen werden. Was ich aber nicht glaube, ist, dass die Spitze der CDU, auch der CSU, dass die irgendeiner Zusammenarbeit offen gegenüberstünden, das glaube ich überhaupt gar nicht.
Ich habe mal eine wilde Frage. Glaubt ihr denn, dass es in dem Sinne besser wäre, wenn die AfD eine absolute Mehrheit bekommt in Sachsen-Anhalt, weil all das nicht passieren
auch
würde?
Auch wieder eine gute These.
Und die These habe ich neulich gehört, weil man dann hoffen kann, dass bis zur Bundestagswahl sich schon rausgestellt hat, dass das zu nichts Gutem führt.
Das wäre der BSW-Effekt, ne? Die sich ja so ein bisschen entzaubert hat.
Also das ist ja an sich ist das ja was, was man nicht gerne als Hoffnung formulieren möchte. Ne? Aber findet ihr das plausibel?
Ja, aber es,
dass das fast besser wäre im Sinne der Stabilität?
Ich glaube nicht, dass das besser wäre für Sachsen-Anhalt, weil wenn du dann eine Regierung hast, wo du nicht nur den Ministerpräsidenten, sondern auch einen Innenminister, einen Justizminister, ein Bildungsministerium mit vollem Durchgriff auf alle diese Machtmittel hast, wirst du in dieser Zeit, glaube ich, dieses Bundesland schlicht und ergreifend nicht wiedererkennen, weil die AfD meiner Ansicht nach nichts unversucht lassen wird, um dort lieber, also alles, was sozusagen auch nur halbwegs liberal aussieht, aus dem Weg zu räumen. Die AfD war ja auch in den USA, um sich dort ein bisschen Anschauungsunterricht geben zu lassen. Ich habe es ihr Project 2026 genannt. Die nehmen Anschauungsunterricht bei Orban, die nehmen Anschauungsunterricht bei der FPÖ. Also das ist jetzt nichts, was ich in irgendeiner Form dann erstrebenswert fände, aber ich gibt es jetzt einfach mal in die Runde.
Ich würde auch sagen, also lass die AfD bloß nicht an die Macht kommen und setz auf Entzauberung. Da würde ich wirklich davor warnen, dass das der Fall sein wird. Das wird ein großes Faszinosum auslösen. Dem werden viele erliegen und die werden sich die Machtmittel nehmen und werden alles dran tun, sie zu behalten. Die gehören zu den Parteien, über die wir am Anfang gesprochen haben, die zielstrebig versuchen werden, Machtwechsel auszuschließen. Also da würde ich auch.
Interessante ist ja, dass bisher der Trend immer noch stabil ist, dass wenn die AfD sozusagen ante Portas steht, alle anderen sich zusammenschließen. Das war bisher bei den ostdeutschen Landtagswahlen. Wenn die AfD irgendwo auf 1 zu kommen drohte, wählten alle die 2. So hat Michael Kretschmann in Sachsen für die CDU gewonnen, aber auch Bodo Ramelow für die Linkspartei in Thüringen.
Nee, der ist auf 2 gegangen. Die AfD ist stärkste Kraft in Thüringen, aber Mario Vogt ist Ministerpräsident.
Jetzt, aber den Wahlkampf, den Ramelow damals gegen die AfD geführt hat, hat er mit dem Argument geführt, haltet die weg von der Macht. Und aber selbst jemand so wenig Charismatisches wie Herr Woidke in Brandenburg hat das geschafft. Und wenn man sich jetzt anguckt, eine Wahl aus der jüngeren Vergangenheit, die NRW-Kommunalwahl mit den viel besungenen AfD-Hochburgen. Selbst in Gelsenkirchen, wo 743 Artikel erschienen sind, hat die SPD die Stichwahl mit einer schwachen Kandidatin mit 2/3 gegen die AfD gewonnen. Weil in den Stichwahlsituationen, wenn die AfD gegen die SPD stand, haben die CDU-Wähler, deren Kandidat rausgefallen ist, immer SPD gewählt.
Ja, Robin, aber umgekehrt der Fall
in Dortmund, wo die CDU gegen die SPD stand, wo die AfD-Wähler CDU gewählt haben. Weil in der Wahrnehmung der Leute ist es immer noch so, dass die CDU eine Mittepartei ist. Es gibt diesen imaginierten 40 Shades of Rechts, der von ganz rechts und von links imaginiert wird, den gibt es bei den Leuten gar nicht. Die Leute sehen das nicht als Varianten. Und solange, ich sage nicht, dass dieser Trend niemals gebrochen werden kann, aber noch ist er nicht gebrochen.
Ja, aber das Beispiel von den Kommunalwahlen ist deswegen problematisch, weil Stichwahlen was anderes sind als das, was in der Landtagswahl stattfindet.
Deshalb haben ja die drei Landtagswahlen aus Ostdeutschland
zitiert. Was bei den anderen Parteien zu diesen Erschöpfungszuständen, zu diesem Stress führt, ist der Zwang, in Koalitionen zusammenzuarbeiten, in denen sie nicht zusammenarbeiten wollen. Und das wird sich verschärfen. Und das sehen wir jetzt auch auf der Bundesebene, welche Erschöpfungszustände das auslöst und welche Fliehkräfte da auch mobilisiert werden. Ich glaube ja, diese Koalition, die wir jetzt hier in Berlin auf der Bundesebene haben, die wird, wenn sie zerbricht, wird sie nicht wie die Ampelkoalition von oben her in der Spitze zerbrechen. Also die Ampelkoalition ist sozusagen, da war die Bruchstelle zwischen Scholz und Lindner im Kanzleramt drüben, mitten im Koalitionsausschuss. Wenn diese Regierung zerbricht, dann zerbricht die von unten her, weil die Fliehkräfte an der Basis so groß sind. Und das ist ja das Interessante, dass wir das jetzt zuletzt...
Und natürlich, und dass wir das als wir
und,
wollen.
Genau, ne? Und dass das eben nicht nur zwischen den Parteien ist, sondern das war ja das Eindrucksvolle, was wir in dieser Rentendebatte in der Union gesehen haben, dass wir da auf einmal Fliehkräfte in der Union gesehen haben. Im harten ehemaligen Fancamp von Friedrich Merz wieder auf einmal... Junge, ja, enttäuschte Liebe, sind. Ne?
Aber die das Mehrheit
ist, ja, ich glaube, das ist nicht nur enttäuschte also Liebe, sondern ich glaube, da sind Kräfte am Werk, die eben, die auch eine gewisse Spaß an Disruption, Sehnsüchte nach Disruption, nach Veränderungen haben, die dann auch zu diesen Erschöpfungen führen.
Also noch hat die Koalition keine Abstimmung verloren. Keine.
Ja, ja, aber also, der Weg dahin war
erster Wahlgang schon.
Aber zweiter Wahlgang wurde gewonnen.
Also gut, und die Richterwahl wäre vor die Wand gefahren.
Ja, deswegen haben Sie ja Gott sei Dank von der Tagesordnung.
Ja, aber das ist ja ein wir sind in einem 2026er Podcast. Ich möchte zur Ordnung rufen, die 2025er Themen vielleicht dann in der vorherigen Folge zu lassen. Und ich möchte gerne noch eine Sache aufgreifen oder vielleicht nochmal den Blick ein bisschen weiten. 2026 als Medienjahr und wir als Medienschaffende, nicht nur als Podcaster, sondern auch als diejenigen, die Zeitung vollschreiben, die Radioprogramm machen. Mich würde mal interessieren, wie ihr oder wie wir mit der Herausforderung des Populismus umgehen oder welches Thema ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt, was vielleicht in der Vergangenheit unterbelichtet war, wo ihr sagt, oh, da müssen wir eigentlich viel stärker nochmal draufschauen. Ulf, du hast gezuckt, du bist natürlich sofort dran.
Ich habe tatsächlich einen Gedanken, der mich seit einiger Zeit schon umtreibt, und dieser Gedanke bedeutet, diese viel gescholtene, vielleicht auch bröselnde Brandmauer sollte man vielleicht mal mit Leben füllen oder dieses die AfD stellen. Mir scheint, dass die Abgrenzung von der AfD viel zu oft formal passiert, dass man sagt, mit denen stimmen wir nicht ab, mit denen machen wir nicht gemeinsame Sache. Was aber viel zu kurz kommt, ist der inhaltliche Widerspruch. Warum eigentlich ist die AfD auf dem falschen Dampfer? Warum funktioniert 70% Rentenniveau nicht? Warum funktioniert massenhafte Remigration nicht? Dass man die AfD inhaltlich stellt, indem man ja einfach inhaltlich in aller Klarheit widerspricht. Und das geht ja. Und ich glaube, das wird im politischen Raum viel zu wenig gemacht. Da kapriziert man sich immer wieder auf Formalien, wie mit denen nicht. Aber man muss den Menschen natürlich erklären, warum eigentlich nicht. Und wenn demokratische Parteien mit Nuancen so klingen wie die AfD, dann ist das natürlich nicht überzeugend zu sagen, wir machen jetzt formal trotzdem Strich. Und ich glaube, das ist auch eine große Aufgabe für den Journalismus, dieses inhaltlich Stellen einfach mit Leben zu füllen.
Da habe ich aber Zweifel, Ulf, ob das gelingt. Also ich glaube, einfach nur zu sagen, die AfD ist auf dem falschen Dampfer, ich glaube nicht, dass du damit sehr viele Leute überzeugst. Ich glaube, man müsste eher sozusagen schildern, wo fährt denn der richtige Dampfer lang, und auch konkret werden. Ich glaube, ein Blick ins Konkrete ist auf jeden Fall was, was dem Journalismus gut tun würde, in die Kommunen auch, dahin, wo die Probleme sind. Und wir haben ja lange Jahre auf Probleme reagiert, dass wir gesagt haben, wenn irgendwo eine sogenannte Problemimmobilie war, aber guck mal, es gibt doch auch ganz viele, wo es kein Problem gibt. Und das ist, glaube ich, nicht die richtige Antwort, dass wir im Prinzip immer auf so einer Metaebene sind, die dann erklärt, wie das einzuordnen ist, und zwar immer anders als die, die gerade das Problem haben, es sehen.
Robin, was ist dein guter Medienvorsatz?
Unser Podcast macht ja das, was im politischen Berlin gerade wichtig ist und was man da hinter den Kulissen erfahren kann. Und dabei bleiben wir auch. Wir haben keine Erziehungsabsichten.
Ich mag diese konservative Haltung. Alles läuft doch alles gut, so wie es ist. Also machen wir da einfach weiter.
Ohne Erziehung ist aber auch.
Ich habe drei Kinder. Ich konnte meine Erziehungsfantasie total ausleben. Ich muss das nicht den Hörern und Lesern gegenüber machen.
Also ich glaube nicht, dass es die erste und ganz toll, super, klasse, neue Idee ist, dass man nochmal sagt, wofür die AfD inhaltlich eigentlich steht. Ich weiß, dass wir das in unendlich vielen Ausgaben der Sonntagabend-Talkshow auch gemacht haben. Es war immer unser Prinzip seit ewig, dass wir die AfD genau gar nicht einladen, wenn wir über Migrationspolitik sprechen, sie aber einladen, wenn es um Rentenpolitik geht, um keine Ahnung, Steuerpolitik, um name it. Also jedenfalls Themen, bei denen man gespannt war zu hören, was die denn dazu tatsächlich zu sagen haben. Ich weiß auch nicht, wie oft wir uns Zitate aus Wahlprogrammen gegriffen haben, um jeweils zu sagen, hier ginge gar nicht, ließe sich gar nicht so. Ich glaube nicht, dass da so ein volkserzieherischer Ansatz funktionieren würde, weil wir längst, glaube ich, einen Schritt weiter sind. Menschen, die die AfD wählen wollen, die wissen genau, was sie wählen. Die wollen das auch so und haben sich leidlich damit beschäftigt, so wie sich Wählerinnen und Wähler auch mit Programmen anderer Parteien beschäftigen. Ich sehe das Defizit nicht und ich glaube, halte auch gar nichts mehr von diesem inhaltlich stellen, sondern ich glaube, dass wir da weiter sind. Du bleibst immer dabei, das ist ganz normaler, ganz sauberer Journalismus, dass du sagst, okay, was hat jetzt Vertreter Dings zu Thema so gesagt? Das will ich schon wissen. 70% Rentenniveau ginge nicht. Zack, das ist eine gute inhaltliche und auch journalistische Aufarbeitung dessen, was die da so im Schilde führen. Aber ich glaube nicht, dass das den erheblichen Unterschied macht. Ich glaube eigentlich immer daran fest, dass man seinen Job irgendwie sauber macht und dann kannst du hoffen, dass dieses Angebot, was man macht, genommen wird. Im Podcast hast du ja nicht die Erwartung, wie am Sonntagabend damals, als noch sehr viel mehr Menschen lineares Fernsehen schauten, dass du da 4-5 Millionen Menschen mit erreichst. Man muss da echt arbeiten, immer weiter. Aber so geht unser Geschäft und ich finde es auch gut.
Stefan, wie siehst du es?
Ja, ich denke gerade an die letzte Folge, die ihr mit Katharina Hamberger zum Thema Innenpolitik aufgenommen
damals
habt.
Damals, in 2025, stimmt.
Ende 2025 ist es eine
ewig her.
Jetzt hier etwas mehr als eine Stunde her. Und Tina Hildebrand hat da ganz am Ende eine Frage gestellt, die bei mir hängen geblieben ist. Verstehen wir eigentlich, was passiert? Sinngemäß war die so formuliert. Und das, finde ich, ist eine wesentliche Frage an uns Journalisten. Du hast die Antwort ja auch offen gelassen. Ich finde es eine zentrale Frage an uns. Sind wir in der Lage zu verstehen, was versteht? Oder jedenfalls, Nadine, du hast gesagt, worauf sollten wir den Blick lenken? Fokussieren wir uns so, dass wir eigentlich unseren Leserinnen, Lesern, Zuhörern, Zuhörerinnen die Möglichkeit geben, zu verstehen, was da gerade passiert. Und ich glaube, ein Problem ist, dass wir sozusagen immer wieder sehr verhaftet sind, sehr nah am Blick an diese filigranen politischen Entwicklungen, so Performance von Politik anschauen, das bewerten, wie da jetzt der aufgetreten ist und wie sich diese geäußert hat und die kleinen Konflikte in der Koalition und dabei dann leicht aus den Augen verlieren, mit welchen großen Entwicklungen wir es zu tun haben. Und insofern ist das, glaube ich, kein erzieherischer Auftrag, aber es ist ein Auftrag, wie fokussieren wir uns eigentlich, was sehen wir, was nehmen wir wahr. Und zum Beispiel für mich ist eines der Themen, wo ich mir wünschen würde, dass wir als Medien das wahrnehmen, das ist die auch hier sichtbare Erosion von Rechtsstaatlichkeit. Also das Vertrauen in rechtliche Ordnungen verschwindet auf allen Ebenen. Im Völkerrecht haben wir das gesehen, Mit Blick auf Grundrechte sehen wir das in der Migrationspolitik, sehen wir das, wo argumentiert wird, da haben wir es mit Problemen zu tun, die Menschen erwarten, dass die jetzt gelöst werden und da darf man sich jetzt nicht so durch irgendwelche schwierigen Rechtsregeln bremsen lassen. Also das, finde ich, ist einer der sozusagen ein Beispiel für eine dieser Entwicklungen, die wir auf allen Ebenen global sehen, aber auch national sehen und wo ich glaube, da müssen wir unseren Blick auch hinrichten.
Ich fand das ganz interessant, das ist bei mir tatsächlich auch hängen geblieben. Verstehen wir, was da eigentlich passiert? Weil ich glaube, man kann es dann nämlich nochmal ergänzen, verstehen wir, was es eigentlich bedeutet? Mhm. Also was es heißt, was die Veränderung dann für uns als Menschen, für den Lauf der Welt sein wird.
Vorsicht an der Bahnsteigkante. Also wir sind Journalisten. Wenn wir auseinanderklamüsern, warum es technisch schwierig ist, diese russischen Assets einzufrieren. Mhm. Wenn wir das hinkriegen und das noch so erzählen können, dass die Leute das verstehen, da haben wir schon viel gemacht, weil so Weltdeutung und so, also Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Nein. Aber wir sind ja nicht nur Journalisten, wir sind ja auch Menschen. Und ich glaube, da ist es ja für uns auch das tiefe innere Bedürfnis, genau diese Bedeutung zu erkennen, damit wir unsere Schlüsse draus ziehen können und auch bestimmte Ereignisse, kleine Ereignisse dann einordnen können für uns selber. Es muss ja nicht nur immer das Senden sein, es kann ja auch mal ein innerer Prozess sein. Zum Jahreswechsel. So, das ist jetzt ein Schlusswort.
Bravo.
Ich nutze das einfach an der Stelle.
Gut gemacht.
Werfe es den Hörerinnen und Hörern hin. Und sie können sich ja mal über den Jahreswechsel selber Gedanken machen, ob wir damit mit dieser Wahrnehmung richtig liegen oder wo vielleicht auch die eigenen Erwartungen an den Journalismus in Form des Politik-Podcasts, aber vielleicht auch in Form der Erwartungen an das Hauptstadtstudio so liegen, was wir vielleicht auch mit in das neue Jahr nehmen können. Und ich möchte mich bedanken bei der Studiorunde Tina Hildebrand, Robin Alexander, Anne Will, Ulf Burmeier und Stefan Detjen. Ja, und Stefan, es war heute dein letzter Podcast aus dem Hauptstadtstudio, aber es war nicht dein letzter Podcast. Man kann dich weiterhin hören aus Paris. Ich bin mir auch ziemlich sicher, du wirst dann auch zu Gast sein hier im Politik-Podcast. Und man kann dich nochmal sehr ausführlich hören in der Sendung Studio 9 mit Corbinian Frenzel bei den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur, wo du auch dabei warst und wo auch viele Fragen der Hörerschaft beantwortet wurden, die wir hier über den Politik-Podcast eingesammelt haben.
Das war interessant, hat Spaß gemacht. Es war heute Mittag im Humboldt-Forum, kann man aber auch in der Deutschlandfunk-App anhören.
Genau, steht auch in den Shownotes des Politik-Podcasts. Also ich glaube, man wird es finden können in diesem Internet, da bin ich mir ganz sicher. Ich möchte Danke sagen an Oskar Kühl in der Technik, Moritz Metz in der Redaktion, Rabona Bergmann in der Redaktionsassistenz. Philosophische Hinweise unter politikpodcast@deutschlandfunk.de. Oder auch als längere Sprachnachrichten, nein, das war ein Scherz, bitte nur kurze Sprachnachrichten über Signal und WhatsApp an Moritz muss das alles abhören an 0160-9130.
Mach dir Gedanken, aber nur kurz.
Wir sind Radioleute, wir können das eigentlich nur kurz. Also jetzt nochmal der letzte Anruf 0160-9130-7007. Mein Name ist Nadine Lindner, ich wünsche ein wunderbares neues Jahr. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao. Ciao.